You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pop und Pubertät. Und es ist ein Novum. Wir sitzen zu dritt ums Mikrofon. Niemand ist online zugeschaltet und wir haben Gäste und Klaus ist trotzdem dabei. Klaus Bieler sitzt neben mir und zwischen uns Bertram Hänsle.
Ja, hallo.
Als aufmerksame Zuhörer können sich vielleicht an den Namen erinnern, denn er wurde öfter schon erwähnt, als alter Kumpel, Kollege, Freund, Pubertätskamerad.
Zeuge.
Auch
Begleiter.
Von Klaus.
Er hat auch viel gelitten unter mir, aber ich muss jetzt eins sagen. 1984, als Bertram in Toulouse war, um französische Mädchen kennenzulernen, die Sprache zu erlernen.
Mädchen war noch weit weg damals.
Ja klar, habe ich den Zugang zu U2 erhalten, also erzwungen praktisch durch den Kauf einer LP. Ich sage jetzt gerade welche. Und jetzt, fast 40 Jahre später, sitzen wir beide hier als, also engste Begleiter eigentlich.
So schließt sich der Kreis.
Ja, schön.
Unfassbar.
Schön. Ja, es ist wunderschön. Freue mich sehr, dass es jetzt dazu kommt. Wir haben jetzt eine Weile gebraucht, bis es endlich geklappt hat. Aber jetzt sind wir da und das Thema ist U2 und Berti, du bist hier als Experte und als Riesenfan.
Experti. Das ist immer ein großes Wort. Experte. Nein, und vor allem Fan auch Riesenfan. Bei meinem Fan-Dasein ist ja immer so, dass man denkt, es gibt ja noch Schlimmere. Das ist immer ganz wichtig. Dass es noch die hardcoreigeren Leute gibt. Zum Beispiel erinnere ich mich an ein Konzert und da wurden so, wir standen da vor dem Stadion. Wir reden ja heute viel über Stadien, glaube ich. Und da standen wir da vor dem Einlass und da wurden dann wir sind dann auch richtig früh da. Und da werden da Fotos gezeigt, ja, gestern vor dem Hotel und so. Und dann dachte ich so, okay, das sind jetzt Fans. Oder im Konzert jemand, der quasi den Bono auf dem Laufsteg mit glasigen Augen verfolgt.
Ja, also dir geht es eher um die Musik.
Also ich bin schon, sieben Konzerte und ich habe sicher viel auch in mir. Aber ich weiß, es gibt immer noch welche, die sind noch heftiger drauf.
Das hat behaupten. Unser hier Michael Schwab bei der Neil Young-Folge hat das genauso. Er ist schon verrückt, aber es gibt noch schlimmer.
Ja, also bei U2, finde ich, geht es ja noch. Abgesehen von diesem Steuer- und iTunes-Ding, wo man dann sagt, und so. Aber bei Morrison zum Beispiel gibt es die, ähnlich wie bei Donald Trump, leider, die dann alles entschuldigen, was er an Scheiße von sich gibt. Und dann gibt es welche wie ich, die dann sagen, und man trennt dann, wenn man vernünftig ist, Werk vom Autor.
Ja, und man ist natürlich trotzdem nie objektiv. Also es ist Familie. Ja. Ah, U2 ist Family, so ein bisschen, wie mit vielen Sachen, wo man Fan ist.
Ja,
man verzeiht vieles und bei vielem schämt man sich mit.
Ja.
Und denkt, ah nein, das ist dann das Ja, aber.
Ja. Ja. Ja, da kommen wir nachher noch zum Aber, aber jetzt erstmal zum Ja. Gibt es eine Möglichkeit, dass du das so in ein paar Worten zusammenfasst, was die dir bedeuten? Warum U2?
Ich versuch's. Also ein Aspekt, ja klar, es geht natürlich erstmal, muss es ja um die Musik gehen. Und mein Einstieg ist nicht jetzt Boy gewesen, sondern das war später. Ich bin Spätberufener. Der Klaus war früher dran.
Was bist du für ein Baujahr?
Ich bin 72er.
Ja.
Das heißt also
C8 gewesen.
Eigentlich so meine musikalische, so richtig, das ging dann so 82, 81 los vorher. Klar, Radio.
Aber halt nicht mit U2, sondern mit...
Ja, es ging eigentlich mit den Beatles los. Also meine Brüder haben mich ja zum Beatles, wo ich auch Fan bin,
kann ja
gleich sagen, beste Band der Welt sind die Beatles. Ja. Beste Live-Band der Welt für mich ist U2.
Das ist so, auch am Tropf seiner Brüder.
War deine U2-Begegnung, deine erste?
Das hat rumort in der Nachbarschaft. Also klar, von Klaus kam immer sehr viel an Rumoren musikalisch und das hat mich immer sehr befruchtet. Vieles ging gar nicht und zwei Jahre später ging es dann, weil es lang genug so in den Ohrkanal getröpfelt wurde.
Oder per Telefon.
Per Telefon. Und das andere war in der Nachbarschaft, da ging das rum, da ist dieser, damals sagt man ja noch Bono, aber mir ist das echt wurscht, ob man jetzt Bono oder Bono. Ne?
Bono.
Ich weiß.
Und Bono Vox vor allem
auch. Vox hat damals, er hat noch den ganzen, eigentlich seinen ganzen Namen gesagt und das war
Bono
Nachbarin, die Esther war da hin und weg, mein Kumpel der Christian. Und dann habe ich da so ein bisschen reingeschnuppert, aber so richtig gepackt, denke ich, der Einstieg war die Live-Platte. Under Blood Red Sky.
Ja, war es bei mir
auch. Sunday Bloody Sunday. Das war aber relativ schnell gar nicht mehr so für mich, sondern Gloria, dieser Einstieg. Mhm. Boah. Dann 40, diese Hymne am Schluss, mhm. New Year's Day. Mhm. Und dann, ja, ging es los und war ich jetzt noch nicht gleich mega Fan, aber dann Unforgettable Fire und Pride und vor allem Live Aid. Und dann gesagt, ja, und das ist ja so, ihr habt es ja schon zelebriert, diesen Auftritt.
Ja.
Das ist komisch, weil damals war es wirklich ungebrochene Faszination.
Und ja, für viele Leute, der Live-Auftritt war ja das Katapult in, ja. In den Super.
Und ich dachte, was ist denn da los? Der Klaus ist Fan und da hat ja viel so Zeug, so Obskures, und ich gucke in das Stadion und überall U2 fahren.
Mhm. Da so, boah, Klaus ist fünfmal im Stadion.
Wahnsinn. Und das hat mich schon gepackt dann. Mhm. Und dann war klar, okay. Und für viele ja das Ende der Fan-Mitgliedschaft. Joshua Tree hat für mich das Ganze nochmal in wirklich, glaube ich, ab da ins Fansein katapultiert. Und es sind natürlich, es ist der Gesang, diese Persönlichkeit von Bono natürlich, die Texte, beziehungsweise dieses Christentum, also ich als Theologe habe da natürlich auch, rennt mal offene Türen ein, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, aber so wie er das einsetzt oder wie, ja, vieles, was man U2 vorwirft, so dieses Prätentiöse oder vielleicht auch Geheuchelte, kann ich, also ich weiß, dass vieles schief geht, was sie da wollen und vertreten, aber so das Innerste, was sie da eigentlich, da bin ich davon überzeugt, das ist authentisch.
Ja, würde ich gerne nachher nochmal ins Detail ein bisschen gehen zum Thema Religion.
Dann gibt es die Gitarre natürlich, also das ist Edge, das Staccato.
Ja.
Diese Quarte bei Bad, dieser Sound, das ist einfach das Echo, das Delay, wie auch immer.
Ja.
Das war's. Und dann kommt vieles dazu, was man am Anfang gar nicht bewusst hört, dieses Schlagzeug.
Mhm.
Und dieser Schlagzeugsound, diese obskure Geschichte dann mit Brian Eno, wie es dann sphärischer wird.
Ja.
Und irgendwann hing man dann drin und denkt, ich find's geil.
Und gibt es so was so, wofür diese Band steht für dich, so was dich bis heute so fasziniert, vielleicht von der Musik unabhängig, als Fixstern, als irgendwas, was dich einfach begleitet seither?
Dass die zusammengeblieben sind,
dass
auch ganz viel im Umfeld, Gavin Friday, der Jugendfreund, bis heute künstlerischer Berater,
Manager auch ganz lange.
Paul McGuinness, genau.
Der auch von PJ Harvey.
Und was ja bei eurem Podcast schon oft Thema war, nämlich das politisch, also Pop, Musik und Politik.
Ja, würde
ich
auch sprechen nachher noch. Ja.
Und, aber das ist einfach, das sind die richtigen Sachen, und finde ich. Und ob das dann die Art und Weise und so weiter und als prophetisch, sage ich mal, aufzutreten, das ist natürlich immer sehr gefährlich.
Ja.
Man wagt sich weit raus und dann mit dem Finger,
ja,
und die Steuern und überhaupt SST vernichtet mit der Klage.
Ja.
Aber also bei allen muss ich sagen, ich nehme es denen einfach ab, weil sie halt auch zusammen, auch mit diese Beziehung zu Ellie, die er jetzt nach 40 Jahren immer noch feiert.
Ja.
Und ich nenne es immer Operation am offenen Herzen.
Mhm.
Also wirklich sich da komplett aufmacht.
Ja.
Und sowas.
Ja, und sich angreifbar macht natürlich.
Damit auch, genau.
Ja, aber über Bono können wir ja auch nochmal, könnte auch nochmal ein Kapitel sein nachher. Klaus, was war es denn bei dir?
Eigentlich. Wenn ich noch eins sagen darf, ich denke, das ist so für mich dieser Nicht-Zynismus.
Ja.
Also ich finde, Popmusik hat ja auch sehr viel mit Coolness zu tun und Ironie. Oder auch Slackertum habt ihr auch schon mal. Und das ist hier absolutes Gegenteil.
Ja.
Und sie sind nicht cool, sagen sie auch selber. Ne? Also es gab vielleicht eine Phase, gedacht haben bei Pop und so, aber sie sind nicht cool. Und dieses Authentische und dieses Nicht-Zynische, und man kann Dinge verändern.
Mhm.
Und für mich war das, also wenn man so ein Konzert, das kann ja sehr schnell peinlich werden.
Mhm.
Das war eigentlich nie peinlich für mich, also anwesend. Wenn man, Stichwort Redland haben später, wenn man so von außen guckt oder Live Aid, dann aber wenn man dabei ist, ist es was anderes.
Ja, also bei mir war es so, mein Bruder, an dessen Tropf ich ja hing, musikalisch, lange, hat auf Kassette New Year's Day gehabt, live, glaube ich. Besser als die Studioversion, aber kommen wir nachher auch noch drauf. Live und Studio. Und dann in Formel 1 fand man ja eigentlich alles gut, aber dann kam Pride in the Name of Love und ich glaube, ich hatte die Gitarre sofort gepackt und dann noch dieser 16. Schlagzeug-Break vorm Refrain und den Sound fand ich cool und dann habe ich mir die Platte gekauft. Ohne, dass mein Bruder die irgendwie vorher schon auf Platte hatte, also ich habe mich relativ früh emanzipiert, ich war 13 und habe mir die Unforgettable Fire gekauft. Ich konnte aber den Titel nicht aussprechen in der Schallplatte in Freiburg. Die neue U2. Und dann kam ich heim, legte die Platte auf und habe dann gedacht, warum ist jedes Lied keine Single wie Pride, sondern alles irgendwie seltsam, aber leidenschaftlich und atmosphärisch. Und dann habe ich natürlich im Musikexpress, ich habe dort schon viele Musikzeitschriften gelesen, habe ich halt gelesen, so alles skizzenhaft und unfertig und so. Und dann habe ich mich zurückgearbeitet und dann höre ich Boy und denke, leck mich am Arsch, was für eine geile Platte. Und was vor allem, was für geile Gitarre. Und ich fand natürlich Bono als Sänger super, weil man wirklich gemeint hat, und das muss ich später noch mit dem Spätwerk vergleichen, man hat wirklich bei jedem Lied gemeint, das ist jetzt spontan oder der singt jetzt um sein Leben und die Band ist sowas von direkt, die überlege gar nicht viel. Also ich weiß inzwischen, dass die Lieder relativ kompliziert entstehen, aber es war halt einfach direkt und leidenschaftlich vor allem. Und dann kam Live Aid und vorher war Rockpalast, glaube ich, ich weiß nicht, in Dortmund oder so, mit Bryan Adams und Gianna Nini, was ist für mich, ich habe es ja ausgeschnitten in meinem Lieblingsband-Heft. Und da war ich völlig begeistert. Unforgettable Fire Tour, Bühnenbild fand ich super und alles toll. Und dann kam Live Aid und ich weiß noch, ich fand nie Sunday Bloody Sunday so besonders super. Mir hat das irgendwie zu abgehackt und so. Dann kam Bad, was ja nur aus zwei Akkorde besteht. Und dann geht er messiasartig ins Publikum. Und ich war völlig begeistert. Und ich weiß noch, wie meine Brüder, habe ich glaube schon mal erzählt, dann sagen sie, also das ist ihnen schon ein bisschen zu messiasartig. Und ich weiß noch, als er dann so wegläuft und lässt das Mikro fallen und hinter ihm rennt einer und hebt es auf und er dreht sich nicht mal um, habe ich gewisse Verdächte gehegt, dass es vielleicht etwas, na, wie soll ich es, so ein bisschen showisch, ein bisschen unauthentisch. Aber das war der einzige Verdacht. Und als dann, im Gegensatz zum Berti, konnte ich dann mit Joshua Tree nichts anfangen. Aber das hat natürlich Gründe, weil die Musik vorher relativ chaotisch und unstrukturiert wirkt. Und auf Joshua Tree war es mir dort zu strukturiert. Ich weiß nicht, so kam im Radio und ich bin irgendwie eingepennt. Vorher gab es noch die Mini-LP Wide Awake in America mit zwei Live-Versionen, sehr guten Live-Versionen von Bad und A Sort of Homecoming. Zwei
unglaubliche Intros.
Super. Und noch zwei B-Seiten oder sowas, Love Comes Tumbling und The Three Sunrises, finde ich auch sehr gut. Und dann kam plötzlich Joshua Tree, wird im Radio vorgestellt und ich war irgendwie, es war für mich so U2 nach Zahlen, ich weiß gar nicht wieso. Und inzwischen schätze ich mindestens die Hälfte von der Platte, wenn nicht gerade ein Mundharmonika kommt. Und das Interessante war, aus jedem Auto, und dasselbe Schicksal war bei The Cure, aus jedem Auto plärrte
Friday, plötzlich, I'm in love, Moment.
Ja, weil dort war es ja Disintegration, Fascination Street oder so. Aus irgendwelchen Prolo-Cabrios kam plötzlich Fascination Street und U2. Und ich, es war jetzt nicht so, wenn die es alle gut finden, finde ich es scheiße. Ich habe es echt im Radio gehört und habe gesagt, gehen. Wenn ich jetzt halt Bullet the Blue Sky oder so, dann denke ich, ja super.
Ja, da sind wir ja eigentlich schon in meinem nächsten Thema oder was ich ansprechen wollte, sind so die einzelnen Phasen und ich würde mal die erste Phase, hätte ich jetzt mal die Post-Punk-Phase genannt, bis 83 auf jeden Fall, also bis Under Blood Red Sky.
Ich habe auch mal so Phasen in so Blasen eingekringelt.
Ja, können wir ja gleich mal gucken, ob die übereinstimmen. Ja. Also ich finde, mit der Live-Platte hört eine Phase auf. Ich finde, bei Unforgettable Fire würde ich so als Übergangsalbum, da ändert sich was.
Brian Eno.
Ja,
also Produzent auf jeden eindeutig, Fall. Eindeutig. Ja. Ja, also das ist eigentlich für mich das fünfte Bandmitglied
in der vergangenen Zeit dann
gewesen. Ja, genau.
Mir fiel aber was auf bei der Recherche. Es gibt ja viele, die sind Fans von der Platte War, weil ja dort zwei Hitsingles drauf waren. Das kann man ja von Boy in October nicht unbedingt sagen, dass da Hit-Singles drauf waren, aber War ist für mich eigentlich das schlechteste Album der Früh- und Mittelphase, weil sie absolut, ich wahrscheinlich absichtlich katastrophal produziert ist. Also das Schlagzeug ist ein einziges Gewitter und mir fällt auf, die typische Edge-Gitarre kommt auf der Platte fast überhaupt nicht vor. Also das ist wirklich eher ein Geholze und er macht es fast nie.
Aber interessant, weil die Platte war der Durchbruch und so war sogar quasi der erste Mini-Durchbruch in Amerika.
Ja.
Und das ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema, denke ich. Ne? Also diese
der amerikanische irische, Markt.
Die irische die, ja. Faszination schon immer.
Ja.
Wie eher der Blick nach Amerika als nach Europa.
Ja.
Und da haben sie auch wirklich die so eher, sagen wir, auf dem ländlichen Bereich, könnte man fast sagen, so diese Fangemeinde entwickelt und ausgerechnet mit dem Album, ich stimme da Klaus zu, für das Sound. Stimmt einfach nicht. Deswegen würde ich die Live-Version überhaupt,
ja.
ist U2 die bessere Live-Band als ja. Studio-Band.
Ja.
Also wie sich Lieder da entwickeln, helfen, was die für ein Leben entfalten und eine, Stichwort Leidenschaft, bin ich auch bei den späteren dann, ist unglaublich.
Wobei die Leidenschaft ist ja beim Gesang immer und ich finde, also Adam Clayton, das finde ich ja super sympathisch, da konnte ja gar ein Spiel am Anfang. Man hört auf der ersten Albe viel mehr den Bass als jetzt im Spätwerk. Und selbst wenn er laut Henry Rollins milking the same bassline, ich finde es jetzt gar nicht so arg, aber es ist relativ einfach, aber effektiv. Und was er zum Beispiel bei Gloria auf dem Bass ja, macht, ja. auch live, das ist ja Funk. Ja, also ja. natürlich Funk für Beginners,
ja.
aber ich finde es gut. Und natürlich war das Post-Punk und aber die Musik hat eigentlich, und deshalb war ich so entsetzt, als dann plötzlich das Richtung Amerikaner und dann auch noch Richtung Blues ging, die Musik hat überhaupt keine Wurzeln, finde ja. ich. Vielleicht Velvet Underground, aber das kam irgendwie aus dem Nichts und das fand ich gut. Das fand ich eigentlich immer gut, wenn man nicht hört, ach so, ja, das ist jetzt so traditionell, bla bla bla.
Also ich habe jetzt auch nochmal, als ich das erste Album nochmal angehört habe, dachte ich, was so postpunkig ist, ist dieses Treibende, dieses ja. Atemlose, was wirkt ja immer so hektisch, diese viel Postpunk. Und dann natürlich diese völlige Verweigerung von allem, was mit Rock'n'Roll zu tun ja. hat und Blues eben. Also ja. auch an, vor allem an der Gitarre.
So. Ja, der macht
er verweigert ja, sich wirklich.
Das spielt kaum Akkorde.
Ja, es ist, keine durchgespielten Akkorde über 6 Seiten. Und dann, wie Bono ja in seiner Autobiografie schreibt, auch Verweigerung eigentlich Dur-Moll oft. Also nur das Herz bleibt weg.
Ja.
Ja. Oft so hat man das Gefühl, so eigentlich Akkorde nur auf 2 Seiten, diese Riffs.
Er hat es auch mal beschrieben und das ist ja vielleicht das, was das andere so ausmacht. Also nicht nur Christentum im Sinn von Texte oder Überzeugung, sondern auch, dass er da mal auf sich in die Kirche schleicht und an die Orgel geht. Und was man dann später bei Where the Streets Have No Name am Anfang hört, das sind so seine Versuche, da an der Kirchenorgel irgendwie Töne zu finden, die schön zusammenklingen.
Und ja, Töne man weiß, kenn ich.
Ja, U2 sind nicht die Musiker. Ich fand diesen Film ja unglaublich mit The Edge und Jack White und Jimmy Page, die ja. drei Gitarristen und der Edge. Deswegen mag ich die Typen ja auch so. Ja. The Edge, so selbstironisch, schau mal mein super Riff und dann knallt er die Effekte drauf von Elevation und dann lässt er die Effekte weg. Es sind einfach nur 2 Seiten. So, und dann wollen sie dann dieser Versuch zu jammen und man als U2-Fan sitzt man da und sagt, nicht jammen.
Ja, das immer wieder bei Redland haben.
Weil sie, und das sagt Bono ja auch, oder sagen sie alle, im Studio letztlich auch nicht wissen, was sie machen.
Mhm.
Und das ist vielleicht, man sagt, es ist entweder hundsmiserabel und ein Gestümpere, oder man sagt, es ist Magie,
ja.
was da rauskommt.
Ja.
Und für mich, klar, ist es auch magisch. Und das ist, glaube ich, auch dieses Einzigartige. Natürlich haben die Wurzel und haben The Clash gehört und Ramones gefeiert und alles.
Ja.
Aber das ist nochmal so ein anderer Punkt, der da reinkommt. Und was Bono natürlich mit so vielen verbindet, diese Tragödie, nämlich der Verlust der Mutter, wo er jedes Album mindestens 2 Songs
wie Paul und John sind.
Ja.
Gibt es so Themen, die außerdem noch immer wiederkehren? Also auf War natürlich wird es explizit politisch.
Richtig.
Fällt mir zum ersten Mal auf dann mit Sunday Bloody Sunday. Einerseits natürlich hier diese Troubles und dann auch New Year's Day.
Ist Solidarność,
glaube ich. Auf den ersten 2 Alben textlich?
Es geht da immer um Zweifel, um Zwiespalt, um Zerrissenheit und da geht es vor allem bei Boyer um diese so das Erwachsenwerden oder eben nicht Erwachsenwerden
Pubertät?
Wollen. In The Shadow Boy Meets Man.
Mhm.
Super Zeile.
Super Zeile. und auch A Day Without Me, ja, Ian Curtis gewidmet. Und letztlich diese Zerrissenheit, einmal geht es um diese Männlichkeitsmucke, die sie eben nie wollten. Wenn man sich überlegt, auch der ganze U2-Kosmos, auch als Unternehmen, wird mehrheitlich von Frauen geführt. Und viele bestätigen das, wenn die da so im Dunstkreis dieser Band sagen, da fehlt ganz vieles, was in diesem Rock'n'Roll-Zirkus normalerweise. Das ist auch wieder so ein Baustein, den ich cool finde.
Mir fällt gerade auf, ich war ja erst Ultravox-Fan mit 12 und dann wurde es abgelöst von U2 und beide Bands bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also als ich sie super fand, haben überhaupt keine Liebeslieder geschrieben, sondern es war alles irgendwas anderes, also nicht irgendwie I love you baby oder irgend sowas, es war alles, es ging um was völlig anderes.
Ja, auch wieder Vermeidung von Klischees halt, von allem, was man halt so kennt, ja, irgendwie, untergraben von Konventionen.
Und beim zweiten Album, also jetzt über Themen, im zweiten Album, Oktobische, geprägt von diesem, letztlich der Fast-Auflösung der Band. Mhm. Also die drei, Larry, Bono und die Edge, landen in so einer christlichen, fast schon Sekte, Shalom-Gruppe, bibeltreu und Bibel lesen, und dann wurde ihnen gesagt, ja, ihr könnt nicht Rockmusiker sein. Mhm. Das ist nicht christlich und das Ganze, was damit schwingt. Und Paul McGuinness hat ihnen dann quasi den Kopf gewaschen und gesagt, mal, natürlich geht das.
Ja.
Und ihr findet
das Talent gegeben hat.
Und ihr findet euren Weg. Und dann haben die A Deal with God, wird Kate Bush sagen, haben die quasi gesagt, also gut, wir gebrauchen oder missbrauchen diese Position, die wir dann haben. Wenn wir was nach außen bringen auf die Bühne, dann packen wir das halt mit rein. Und dann wird später noch viel mehr Love, fast schon wie bei Prince, die Metapher für Gott. Also immer wenn es um Love geht, geht's, irgendwann kommt die Erotik ja auch rein und Sex, Liebe, aber es ist ganz oft Gott gemeint und dann diese biblische Sprache und so weiter. Und dann, und das wird bei War dann wichtig, okay, für die gute Sache. Mhm. Ja, wie es dann, das ist Schlimme, die Kreuzritter des Rock, wie es dann hieß, was ist dann,
ja, teilweise selber schuld, also
definitiv, weiße Fahne. Ne? Was aber auch da, ja, man kann es erstmal auch als cooles, wenn man sich jetzt heute diese Konflikte anguckt, sagt, und welche Fahne jetzt, ja, auf welcher Demo, dann wünscht man sich doch eigentlich die weiße Fahne.
Ja.
Wenn man ehrlich ist.
Das stimmt. Sagt eigentlich Gott das mit dem Talent auch bei King Diamond?
Da muss ich passen.
Fällt mir jetzt nur gerade ein.
Da muss ich passen.
Wüsste ich jetzt auch.
Wie wäre es jetzt eigentlich, wenn man mal chronologisch vorgeht? Also, was die Nichtwurzel betrifft, vor Boy, das ist ja von Steve Lillywhite produziert, der hat ja eigentlich fast jede super Post-Punk-Band produziert, sogar The Chameleons, aber nie auf einer LP, sondern vorher irgendwie. Psychedelic First, alles Mögliche. Und zwischendurch natürlich auch was, wo man denkt, hä, das hat er auch produziert, aber Steve Lillywhite produziert Boy, nachdem, und das finde ich extrem interessant, Joy Division-Produzent Martin Hannett, erste Aufnahmen mit denen, macht zum Beispiel 11 O'Clock TikTok, das dann auf Under Blood Red Sky auftaucht, allerdings viel besser, aber da weiß man schon, eigentlich sind U2 viel näher an dem Zeug dran, als zum Beispiel an All Along the Watchtower, sag ich jetzt mal.
Kommt der erste Seitenhieb oder das fünfte.
Ja. Ja,
ich glaube, über Entwicklung muss man reden und bin ja, denke ich, ein unbestrittener Verfechter des ersten Albums.
Und sogar des zweiten.
Auf dem ersten Album?
Ich finde I Will Follow super und dann aber auch so Zeug wie Into the Heart, das sich ganz langsam aufbaut. Ganz popliger Bass, ist auch völlig egal. Und über dem Bass, ähnlich wie bei Joy Division, kann die Edge eigentlich machen, was er will. Und dort will er sehr viel, finde ich.
Er macht
aber auf der Platte.
Auf dem Album, finde ich.
Und deshalb, ich finde es eigentlich, verstehe das. Twilight fand ich immer super, aber The Ocean ist ja fast instrumental, sehr atmosphärisch, finde ich gut.
Könnte auch auf Unforgettable Fire sein.
Ja, ich fand Into the Heart immer super und Twilight. Also ich finde, es ist fast ein Konzeptalbum eigentlich.
Hast du ein Lieblingslied?
Ja, Out of Control, das reißt mich mit und das ist wieder typisch, weil sie auch mit einem Live-Erlebnis verbunden ist. Mhm. Also irgendwann haben sie angefangen, also I Will Follow war immer so dabei, aber bei der Vertigo-Tour haben sie auf einmal das haben sie dann später gemacht, dass sie immer so frühere Alben noch schwerpunktmäßig mit ins Programm genommen haben. Und da war halt Boy. Und auf einmal kommt Electrico und Out of Control und die Leute sind ausgerascht. Ja.
Ich glaube, ich weiß aber warum.
Und weil das ist diese, was du meintest, denke ich, diese Energie, ne?
Ja. Das Tempo kommt
Electrico nie mehr vor. Ist ja Wahnsinn.
Vor allem auf dem Live-Album.
Ja. Also mir geht es immer so, dass ich die Lieder von, weiß nicht, an der Blood Red Sky die besten finde. Auf jedem Album. ich weiß, vielleicht liegt es daran, dass ich die Platte als erstes gekannt habe und da
das wie White und blaues, rotes und blaues Album. Also ich, also absolut was absolut Neues. Deshalb war ja auch U2, die klingen eigentlich gar nicht nach 80er und trotzdem mit kaum eine Band den Sound der 80er so geprägt, weil bei fast jeder Band, so Cock Robin oder so, hört man plötzlich Gitarre, so, ah, es klingt ein bisschen nach The Edge. Und so. Aber ansonsten klingt ja U2 nicht nach 80er.
Nee. Zweites Album? Oder was ändert sich hier jetzt?
Ich glaube, das ändert sich vor allem das, dass er nicht so viel Zeit hatte, die Lieder zu schreiben.
Bono hat alle Texte verloren im Vorfeld. Er hat so irgendwie ein Notizbuch liegen lassen und weg war's. Und dann musste sie quasi wieder bei Null, so im Zusammenspiel zumindest, anfangen. Und dann... ja, also wenn man den Liedtitel allein schon sieht, aber auch dann den Text hört, das ist eine christliche Platte. Das ist unglaublich. Also, und ich glaube, das war so wirklich, wir zeigen es euch jetzt, liebe Shalom-Leute. Ja, wir machen jetzt quasi nicht eine Predigt, aber singen sie Latein. Gloria, das ist schon Kirchen.
Gloria ist schon der Oberhit auf
dem. Was ich natürlich wahnsinnig finde, Tomorrow.
Ja. Auch wieder, das war immer mein Lieblingslied.
Der Mutter gewidmet, die er verloren hat.
So gruselig, aber auf angenehme Art.
Ja. Und dann aber With a Shout, Rejoice. Ja, das sind auch Sphärenklänge und aber auch wieder voll alles gegeben.
Ja. Sie ist sperriger als die erste und die fällt, finde ich, immer wieder unter den Tisch. Und Oktober ist super Lied, habe ich vor kurzem mit meiner Frau gecovert. Okay, sie stand nur neben dran, aber jemand hat Klavier gespielt. Super, also ich finde auch Rejoice, das geht ja los mit so einem Edge-Gitarren-Thema, was er später dann überhaupt nicht mehr macht, leider.
Stimmt nicht.
Ja, fast. Und dann geht es voll ab. Ich fand immer I Threw a Brick Through a Window ein Nicht-Lied eigentlich, aber halt auch seine Momente. Aber ansonsten...
Ja. Da kündigt sich ja letztlich da auch mit dem Irland-Konflikt da das Politische an mit dem Lied.
Ja, aber I Fall Down auch super. Ja. Wieder wie bei New Year's Day, Mischung mit aus Klavier und Gitarre und so. Ja. Ich finde sie echt viel besser, als sie immer gemacht wird.
Mir gefällt sie auch immer schon. Besser eigentlich, also ist eigentlich mein Lieblingsalbum von den ersten dreien sogar.
Ja, und War konnte ich wirklich nie, das ist mir echt viel zu holzig.
Ich glaube, ich meine am wenigsten durchgehörte Platte von U2, War.
Ja, das verstehe ich auch.
Automatisch Richtung andere Blood Red Sky dann sagt, die Version ist eh besser.
Ja. Meine und sind auch Lieder drauf, die mich irgendwie immer ein bisschen genervt haben.
Ja, und es fehlt, also Edge nimmt sich extrem zurück, finde ich, auf der Platte. Kaum Hall auf der Gitarre. Mein Lieblingslied war immer Like a Song, weil da geht es wieder voll ab und er spielt wieder so eine tolle Melodie. Und Drowning Man, super Lied. Und jetzt muss ich natürlich wieder als alter Postpunker sagen, dass in Drowning Man gibt es eine Stelle, die klingt sowas von geklaut von The Comset Angels, die U2, abgesehen von der Mehrheit der Menschheit, ihr lacht auch, geklaut haben müssen von dem Lied Independence Day. Das war das Nächste, was die Comset Angels je an einem Hit hatten.
Ich lache nur deswegen, weil du uns jahrelang in Ohren lagst, dass du diese eine Platte der Comset Angels noch brauchst. Also wie wenn man bei Panini sagte, Diakube von Arminia Bielefeld, Kube, denn? Ich brauche das noch, um das Album voll zu kriegen.
Oder Shinzi Lords. Ja. Und Drowning Man klingt zwischendurch sogar nach Chameleons. Viel Akustikgitarre eigentlich, das kommt in der ersten Album fast nie vor. Und das finde ich die zwei besten Lieder, Like a Song und Drowning Man. Und die zweite Seite, damals gab es ja noch A- und B-Seiten, die ist wirklich bis auf 40 ein ziemliches Gekloppe, wobei Surrender noch das beste Lied ist, finde ich, von denen.
Surrender ist super. Also es gibt für mich zwei Songs, die ich gern auf der Platte tatsächlich höre. Surrender und wir haben ein Liebeslied, Two Hearts Beat as One.
Mit einem Video vor Sacre Coeur in Paris.
Bono und Ali, die ja auch schon, die sich schon in der Schule mit 14 kennenlernen und bis heute als Paar geblieben sind.
Untypisch.
Ja. Ja, aber kein Vergleich zu, finde ich, den ersten beiden Alben. Durch mich, habe ich schon mal erzählt, sind die ersten beiden Alben untrennbar mit dem Heiselstadion, mit der Heiselstadion-Tragödie verbunden, weil ich an dem Tag habe ich die mir ausgeliehen und überspielt. Okay. Das war eigentlich blöd, aber durch das hätte es für mich noch mehr so ein bisschen berührende Wirkung. Und War hat mich eigentlich nie berührt, außer Drowning Man.
Live-Album, gibt es noch was, was wir noch nicht gesagt haben?
Party
Falscher
Girl.
Ton bei Party Girl.
Aber das ist halt der coolste. Ja, ne? Und als sie das dann endlich mal wieder bei der SuTV-Tour gespielt haben, das war auch so ein, wenn so, ja,
spielt er den falschen Ton jetzt absichtlich?
Weiß
muss
ich
er eigentlich.
Geheimtipp, und natürlich da geht es ja schon mit dieser Live-Faszination los, ne? Diese eigentlich katastrophales Wetter. Da in den Red Rocks, Colorado, und dann wird daraus durch diesen Nebel, der nach diesem Regen da drin hängt, wird dieses mystische Erlebnis. Wahnsinn. Und das hat natürlich dann, obwohl das ja noch kein für mich persönliches Live-Erlebnis war, dann das allein schon am Bildschirm sieht, wow.
Cool finde ich auch, dass hier 11 O'Clock TikTok und Party Girl drauf sind, die ja auf keiner LP waren, sondern halt in diesem Martin Hennett in dieser Session vielleicht, Party Girl, weiß ich gar nicht. Das finde ich cool. Und dann natürlich die Ansage zu Sunday Bloody Sunday. There's been a lot of talk about this next song. This is
not a rebel song.
This is not a rebel song. Dann singt Machine O'Connor irgendwann, this is a rebel song.
Und es gibt noch eine bessere, also es gibt natürlich ja viele, aber die beste Live-Version ist tatsächlich im Film Redland Harm enthalten. Aber da kommen wir später noch drauf.
Ja, und irgendwo auf War singt er irgendwas mit This is a Rebel Song, aber in einem anderen Lied. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in... Ah doch, in This Rebel Song, da singt das. To Right to be Wrong in This Rebel Song. Das kommt in Like a Song vor, das ich sehr gut finde, weil es halt ähnlich wie bei Boy ein ziemliches nach vorne gehendes Post-Punk-Lied ist.
Und da geht es ja auch schon los mit dem Kampf, den U2 immer führen, gegen die Vereinnahmung. Ja, ist auch von der so christlichen Seite, je nachdem, muss sich ja immer distanzieren gegen konservative Ansichten. Und auch politisch natürlich. Und er sagt, ja, super, ihr seid ja die Iren und kämpft da mit an der Seite der IAA. Und dann, nein.
Ja, okay. Gut, ja. Dann das Album, das ich ein Übergangsalbum nennen würde, weil es eigentlich nicht mehr richtig passt zu den ersten drei, aber auch noch nicht zu dem, was dann folgt. Thematisch deutet sich auf jeden Fall die USA an, oder mehr als angedeutet, mit Martin Luther King, der zweimal explizit auftaucht in Pride und in
Elvis Presley.
Elvis Presley, Indian Summer Sky, 4th of July. Aber musikalisch hängt es eigentlich noch ein bisschen in der Vergangenheit. Also ist noch nicht das, was sie mit Joshua Tree machen. Aber es wird größer. Der Hall kommt dazu irgendwie, oder? Entdeckt er wirklich sein Delay-Pedal hier erst, oder? Also hier fällt es mir zum ersten Mal richtig auf.
Er klingt wieder eher nach The Edge als of War, finde ich. Nur sind die Lieder zerschossen. Also die Lieder auf sind etwas steif, finde ich, vor allem die auf der zweiten Seite, und die hier sind wirklich skizzenhaft.
Also Hall ist sicher ein wichtiger Punkt, das wurde am Schluss aufgenommen und manches verschwindet ja auch, also die Songs, wenn man sie überhaupt Songs nennen kann, das sind ja Skizzen, die dann so verschwinden, man muss manchmal auch den Regler, aber kommt da noch was, hört man da noch was, übrigens auch bei Joshua Tree. Ja, sehr, sehr leise produzieren. Und das ist eigentlich so ein Kopfhöreralbum.
Ja, und man kann
obwohl es ja voll abgeht. Also es geht bei los, Sword of Homecoming, Pride, also man denkt so, wow. Und dann aber auf einmal geht es richtig zurück.
Ja.
Als wären es so zwei Hälften.
Ja, die Platte die kann man nicht kaputt hören, finde ich. Und das ist ein gutes Zeichen. Also auch ein Lied wie Promenade, das ist eigentlich ein Nichts. Aber er singt über diese fast Geräusche von Edge drüber, und dann ist eine wunderschöne Melodie, die sich so einschleicht.
Gitarren wie Seemöwen, habe ich mir
also. Ja, genau. Also hier macht er wieder viel weniger Akkordgeholze wie auf War und super Sound, finde ich. Und sowas wie Wire, das ist ja total kaputt. Also
schön finde ich das ja immer, wenn das Bands hinkriegen, dass sie sagen, wir gucken, dass wir zwei, drei wirklich klare Songs haben, die vielleicht auch Hits sein könnten. Und auf dem Rest des Albums toben wir uns kreativ aus.
So klingt es.
Ich fand es so bezeichnet. Also Joshua Tree dann kommen eben Leute, die damit auch mit der Herkunft von U2 wenig zu tun haben, sondern das ist jetzt für viele dann, das ist jetzt coole Musik, das ist auch richtige Rockmusik. Und mein Bruder als Musiker kommt dann und sagt, Joshua Tree, so, ja, schon U2, kann ich mir so ein bisschen. Und dann weiß ich noch genau, wie ich ihm Unforgettable Fire vorspiele und er ziemlich ratlos da saß und denkt, das kann ich jetzt gar nicht greifen. Ne? Und das wäre wie so zwei Universen aufeinanderprallen. Aber Akkorde, wie du sagst, nicht Tolls, aber klare Akkorde, Songstrukturen. Und auch die Roots in Amerika und dann auf der anderen Seite was irgendwie aus dem Nichts kommt, aber das, ich glaube nicht aus dem Nichts, sondern schon europäisch halt einfach.
Aber ich glaube, das ist das Schöne, was ich immer noch an der Platte besser finde als an Joshua Tree, dass sie halt wirklich nicht greifbar ist. Und War ist mir zu greifbar und die davor nicht. Und das ist halt das ungreifbarste Album und trotzdem führt es eigentlich zu Joshua Tree.
Ich habe hier meinen Erweckungsmoment, nämlich Unforgettable Fire in SWF 3 Top 10.
Frank Laufenberg.
Und es lief, ich weiß es noch, es kam 5 Mal, dann wurden die ja immer rausgewählt und ich habe mich jedes Mal gefreut, irgendwie, weiß noch 5 Wochen lang, irgendwie, nächstes Mal ist es nicht mehr dabei.
Zum letzten Mal dabei.
Ja, Unforgettable Fire, eigentlich immer noch ein Lieblingslied von mir.
Ja. Viel Orchester, das ist live.
Ja, schwierig. Ganz ungewöhnlicher Sound, auch das haben sie nie gespielt live.
Doch, und sie haben sich sogar über die Bühne, es gibt eine Anekdote, es gibt ja schöne Biografien von Davis, sozusagen bis zur Joshua Tree Zeit. Und später gibt es eine andere wichtige, die ich nachher noch bringe. Aber da haben sich über die Bühne gejagt mal, also Bono und Larry, weil es einfach nicht funktioniert hat. Also damals, heute kann man das natürlich super machen. Und ich habe es, Gott sei Dank, das Lied auch mal live von ihnen gehört. Und, so, und da kommt natürlich klar viel aus der Kiste, ist ja logisch. Aber eigentlich dann war mir das auch egal. Aber damals war das fast unmöglich und sie haben es trotzdem irgendwie probiert. Und auf Josh, es gibt eine Joshua Tree Bootleg live. Version, also von der Tour, wo ich denke, oh ja, kriegen sie gut hin für das, dass es so absolut sphärisch klingt. Mhm. Das Intro ist ja unglaublich.
Mhm. Ja, und ich glaube, das war eine riesige Bastelei, auch das Album. Und da gibt es ja diese, ich habe ja die Special Edition mit DVD und sonst was, da sieht man ja Bono, wie er im Studio rumlungert und weiß, glaube ich, noch gar nicht, wie er jetzt singt bei manchen Liedern. Und es klingt halt, ich glaube, Billy Idol war im Musikexpress, das hieß immer Blind Date, dann wurde denen Lieder vorgespielt und ihm wurde, glaube ich, unter anderem eins von U2, ich glaube, es war Bad oder so. Dann weiß ich noch, wie er sagt, First Take Magic. Also, dass praktisch Bono halt vors Mikro geht und dann singt er halt irgendwas, was, wenn er länger drüber nachgedacht hätte, wahrscheinlich dann nicht gemacht. Aber es war dann genau das, was dann die Leidenschaft rüberbringt.
Wie war die Zusammenarbeit mit Eno? Was weiß man darüber?
Ja, dass der sehr großen Einfluss hatte. Also gerade eben dieses Unfertige war ja quasi berüchtigt. Also es wird dann immer so, Daniel Lanois darf man nicht vergessen, ja, der da auch mit ins Spiel kommt. Und Daniel Lanois ist der Musiker. Sagen Song. Okay, Refrain, Bridge, wo geht das hin? Und Eno sagt dann immer, alles weg. Am liebsten nur noch irgendwelches
Gewaber. Ambient.
Ja, Ambient, genau. Und das, aber die beiden zusammen haben das dann, war das fast kongenial. Interessant, dass es bei Joshua Tree dann hinten raus, also wenn man die zweite Seite da anhört, da merkt man, oh ja, jetzt geht es wieder so in die Richtung. Aber warum sich das so songslastig entwickelt hat, gibt es ja auch Gründe. Ich finde diese Live-EP, hat Klaus schon erwähnt, Wide Awake in America, das finde ich das klasse, also mit einem Wahnsinnsbeispiel für, was die live aus diesen Liedern machen. Also diese Intros, Glockenspiel-Intro bei Bad, was dann klar wurde, das kommt überhaupt nicht vor auf der Platte, live, das Intro, alles klar.
Und wie dann die Band reinkommt, da denkst du,
oder
ein richtiger Schub.
Bei Sword of Homecoming, wo es eben einfach nur ein gesungenes Intro.
Ja, bei dem
unglaublich. Und dann das Schlagzeug, bum, bum, bum. Und da merkt man, dass eigentlich ist U2 die Liveband.
Ja, also die Version ist super. Wie es dann losgeht nach dem gesungenen Intro, wirklich super.
Noch ein Beweis dafür, dass ich kein Hardcore-Fan bin. Ich sage, Bono ist nicht der beste Frontmann. Das würde ich immer noch Freddie Mercury zugestehen. nicht jetzt wegen der Musik, sondern überhaupt wegen der Präsenz. Unglaublich. Also da ist Live Aid ja auch, der hat ja die Leute in der Hand. Komplett.
Ja.
Aber als Band ist das live eine Urgewalt.
Ja, und dann kommt die USA-Phase, würde ich die mal nennen, die nächsten 2 Alben. Und Joshua Tree haben wir jetzt ja schon öfter mal angedeutet, aber vielleicht auch nochmal ins Detail. Was ändert sich jetzt mal am Sound nochmal? Die gleichen Produzenten,
ja,
aber ganz anderer Ansatz auch nochmal,
wie ja, die
Songs funktionieren.
Beim
Klaus
Sound
hat Probleme mit diesem
Ansatz. Beim Sound bin ich mir gar nicht so sicher, weil da gibt es dieser fast unhörbare Beginn, ja, wenn es losgeht mit Wild Streets Have No Name, auch hinten raus.
Finde ich super.
Gar nicht der Sound, sondern es sind Songs, ja, und dann geht es spätestens bei Still Haven't Found, was ja ein Gospel-Lied ist und ja, eine ganz klare Songstruktur hat. With or Without You, wo Bono immer verteidigt und sagt, heute sagen alle Hit, aber damals, das stimmt schon, hat sich schon schwer als Nummer 1 Hit unterschieden,
ja,
dem, was da sonst angesagt war.
Ja. Wobei der Bass doch schon sehr überschaubar
aber
ist.
Aber dann kommen eben Einflüsse wie die von Klaus abgelehnte Mundharmonika, dann, ja, die ja, dann irgendwann ganz ja, prominent eingesetzt wird.
In also, This Charming Man,
finde ich. Man hört der Musik auch jetzt dieses Amerikanische an, es ja, geht nicht nur der Text.
Ja.
Und es hat die Vorgeschichte, dass auf dieser Conspiracy of Hope Tour, wo sie schon für Amnesty International aufgetreten sind, mit Sting, Police, Mick Jagger. Und dann saß er hinter der Bühne und dann sagt Mick Jagger oder Keith Richards,
ja, ich glaube, es war,
komm, spiel mal einen deiner Songs. Und es ging halt nicht. Wir sind eine Art Orchester. Und er hat sich geschämt und viele sagen, Mensch, hättest du nicht auf die Idioten gehört.
Yeah.
Jetzt schreibe ich einen richtigen Song, nämlich Silver and Gold, der dann später auf Redland haben. Und für manche Fans ist das der Kern des Verderbens gewesen.
Mhm. Du kannst ruhig meinen Namen nennen.
Also, du bist nicht allein. Also was die Kritiken zu Joshua Tree, Specs, also ich hab mich so weggeschmissen. Ja, Jahresrückblick 1987, schlechteste Band, U2. Wer gehört an die Wand gestellt? U2, Bono zuerst. Also Sellout und was wollt ihr eigentlich?
Ja, das war natürlich auch
so. Und eine schöne Anekdote, wir sitzen bei einer Klassenparty oder bei einer Geburtstagsparty. Und jetzt kommen ja die neuen U2-Fans und die falschen Fans hatten wir schon bei, oder habe ich bei euch schon gehört, bei Grunge. Und dann auf einmal, wir hören Unforgettable Fire und es kommt ein Mädel zu uns und sagt, hey, könnt ihr nicht mal was anderes machen? Legt doch mal U2 ein. Ja. Und ein Kumpel von mir, seine Augen leuchten auf, feixen ist, glaube ich, das wichtigste Wort hier. Aha! Ja? Das war genau die Bestätigung, die man gebraucht hat. So, ja, hört doch auf. Ne? Und das konnte ich durchaus nachvollziehen in dem Moment. Aber ich konnte mich nicht davon losmachen, dass mir diese Platte sehr viel bedeutet hat.
Gab es ja mal Redland haben noch gar nicht.
Ja, aber da ging es natürlich los.
Mit also Redland haben war für mich wirklich Hochverrat.
Ja, warte mal, da kommen wir gleich dazu.
Naja, ich will nicht vorpreschen.
Weiß man, was die Band eigentlich jetzt da ganz genau getrieben hat, außer dass sie mal einen Song schreiben wollten, den man am Lagerfeuer spielen kann oder so, was sie jetzt da mit diesem Amerika ganz genau umgetrieben hat? War es dieses, ja, irische, guck nach Amerika, der Erfolg in Amerika auch und die Zeit, die sie in Amerika verbracht haben?
Auf jeden Fall. Ich glaube schon auch die Faszination. Also hier kommt die Landschaft jetzt ja ganz prominent ins Spiel. Ja, also das sind ja auch Landschaftsbeschreibungen ohne Ende. Wetter. Also wie viele Songs wird da das Wetter in Amerika in der Wüste beschrieben? Und so stehen sie auch rum.
Ja,
ja. Ja. Wo sich später auch drüber lustig machen, wie sie da gucken und so.
Ich habe mich damals schon drüber
lustig gemacht. U2 und Humor ganz weit weg.
Ja.
Aber es ist diese so Zabriskie Point-mäßige.
Ja. Ja.
Und,
Death Valley und.
Wo er dann Corbijn ganz stark ins Spiel kommt als künstlerischer Arrangeur dann letztlich. Und dann, ich glaube schon, so diese Faszination, dieser Blick der Iren immer auf Irland, auf Amerika. Und die das Land ja mitgeprägt haben und dann aber halt auch die Abrechnung bei Bullet the Blue Sky.
Ja.
Aber nicht nur Nordamerika, wir haben ja Mothers of the Disappeared, wo es um Chile geht.
Ja, um Südamerika. Ja.
Bullet und the Blue Sky. Ich glaube ja, auch so dieses verhasste Wort für viele, Wurzeln. Also diese, so, da liegt auch ganz viel von dem, was wir uns als Iren auch ausmacht.
Aber jetzt Wurzeln dann doch interessant, dass sie sich, glaube ich, hier schon auch auf die Suche machen nach den Wurzeln der Rockmusik eigentlich auch. Also das habe ich ganz stark den Verdacht, dass sie fast so weiß nicht, wie sie so Musikarchäologen oder so, dass sie eigentlich versuchen, auch ihre Wurzeln, die man ja den ersten drei Alben, wie wir gesagt haben, gar nicht anhört, aber letztlich die ja dann doch in Amerika zu finden sind, wenn man sieht, dass der Blues daherkommt, der Rock'n'Roll, alles worauf, das Velvet Underground, der Punk, Ramones, dass es halt alles amerikanisch ist und dass sie jetzt, glaube ich, halt irgendwie diese Musik auch erforschen.
Auf und das wird haben dann, noch deutlicher. Genau, dort wird es dann ganz extrem. Ja. Aber wo sie gesagt, wo sie sich in der Selbstverteidigung gesagt haben, sie haben einfach das als Fans gemacht. Ja. Sagt, und dann hört man die ersten Platten und sagt, was soll denn der Scheißdreck? Ihr wart Joy Division und Ramones und Clash-Fans und jetzt kommt er mit Bob Dylan.
Ich glaube, das Problem war, dass man der Platte nicht anhört, dass sie es als Fans gemacht haben, sondern weil sie schon so groß war, war das plötzlich, als wären sie die Fackelträger, die Erben, und das ging mir sowas auf den Sack. Also es war überhaupt nicht für mich einleuchtend, dass die das jetzt als Fans machen, sondern dann kommt plötzlich Desire oder wie ist das andere Lied?
Ich will trotz die Platte
zu Angel Joshua Tree,
das wird auch noch ein paar
Ja.
Bevor der Unmut sich
richtig. Ich finde sie inzwischen auch echt sehr gut.
Ich habe gehört, das habe ich auch schon mal erzählt, diese tolle Geschichte, wo die Edge erzählt bei Rick Rubin im Podcast, wo Rick Rubin fragt ihn, wie die einzelnen Typen, wie das in der Band so funktioniert, wo er erzählt, wie Adam Clayton Musik so völlig anders hört als er selber. Und diese Geschichte erzählt von Bullet the Blue Sky, wo er sagt, es muss doch Double Time sein, das muss viel schneller sein. Und dann Clayton diesen Halftime hört und spielt und die Edge die ganze Zeit denkt, was spielt er denn, das kann doch nicht funktionieren, und erst im Abhörraum dann hört, was der eigentlich da macht und es erst kapiert hat und es viel besser war als das, was er im Ohr hatte.
Ich spreche immer Lanze für Nichtmusiker.
Die unmusikalische Herkunft, beziehungsweise Musikalität ist schon was ganz anderes, ne? Wo es nicht um Regeln geht, und das hat selbst auf der Platte war das U2 immer wichtig, dass sie sich nicht an Regeln halten. Übrigens auch nicht an Post-Punk-Regeln. Also egal von welcher Seite Regeln aufgestellt werden, sie wollen letztlich dann doch, also einerseits hat U2 noch nie ein Problem gehabt mit Massen. Also das war, zudem sind sie auch immer gestanden, sie wollen den Erfolg und sie wollen viele Leute, und Bono will ganz viele Leute erreichen mit dem, was er macht. Und gleichzeitig immer der Versuch, Schublade oder das darfst du jetzt aber nicht machen. Okay, zack, komm.
Ja, machen wir's.
Ja, das ist ja auch dieser Punk-Faschismus. Aber es war ja nie so eklig wie bei Coldplay. Ich fand halt das zu rootsig irgendwie.
Aber auch wieder diese sperrigen Sachen, gell? Wir haben die 3-4 Hits.
Ja.
Und dann aber auch wieder so Zeug wie Exit oder Mothers of the Disappeared, wo du denkst, so, das hört sich halt, hören die falschen Fans dann halt auch nicht durch bis zum Ende wahrscheinlich.
Nee, da kommt vorher irgendwie, oder man nimmt es halt so mit in Kauf, ne? Da haben die noch irgendwas gemacht.
Und Bullet the Blue Sky wird ja eigentlich schon mit Wire, was die Sounds betrifft, vorweggenommen. Also dort macht er ein Zeug auf der Gitarre, das eigentlich 1:1 in Bullet the Blue Sky vorkommt. Was ich extrem faszinierend finde, und da bin ich ja immer dabei, dass ich sage, super Lied, und Mark sagt, unhörbar, langweilig. Es sind zwei Basstöne. Und das Schlagzeug ist super, natürlich auch der Sound. Und dann kann halt...
ja, aber wenn so viel passiert, dann ist es...
Aber es passiert dann nur was in der Gitarre.
Und im Text.
Also im Text natürlich. Text und wie er singt.
Und hier haben wir so...
Die Live-Version übrigens nochmal.
Ich finde es super.
Ja. Und über die Texte müssen wir auf jeden Fall reden.
Ja,
weil
ja, jetzt sind wir vielleicht beim Thema Politik auch. Ja. Also wir haben ja dieses immer mal wieder gehabt. Es gibt ja prinzipiell so diese zwei Standpunkte, die mich jetzt auch in letzter Zeit öfter mal beschäftigt haben. Wir haben einerseits so Leute wie Sven Regener oder so, die sagen, politischer Pop ist wie politisches Kochen oder so. Das kann nicht funktionieren. Und wir sind nicht die Bundeszentrale für politische Bildung und so. Und dann haben wir vielleicht auch Beispiele ja aus der Popgeschichte, wo man sagt, es ist so beschränkt auf ein bestimmtes Thema, oder vielleicht der Song war dann wirklich drittrangig und es geht jetzt nur um den Text und man skandiert irgendwas, nie wieder Krieg oder was weiß ich. Und
10. Juni von Bach.
Der Song ist aber total Quatsch, und 10 Jahre später weiß auch niemand mehr, worum es da eigentlich ganz genau ging. Einerseits. Andererseits haben wir Leute wie Little Steven, wie ich jetzt auch gelernt habe, irgendwie, der halt wahnsinnig viel gerissen hat, auch mit seinen Projekten gegen Südafrika, Apartheid, mit seinem, der sein komplettes Solo-Oeuvre komplett politisch gestaltet hat. Fast jeder Text in den 80ern auf seinen drei Platten, die er gemacht hat, sind politisch. Und er wollte aufklären, er hat festgestellt, was da unter der Reagan-Regierung alles läuft, auch gerade unterm Teppich, was die CIA alles treibt in Süd- und Mittelamerika und so weiter, und wollte einfach aufklären. Und hat was bewegt auch damit. Und jetzt da sind wahrscheinlich U2 auch eher auf dieser Seite. Und wir waren, sind immer so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, glaube ich. Wie stehst du dazu, zu diesen politischen Texten auch? Oder den politischen.
Ja, das ist schon dieser schmale Grat, wo es ganz schnell abgeben kann, wo man das Richtige sagt, aber das irgendwie peinlich klingt. Man sagt, jetzt auch beim Ukraine-Krieg war ich mal bei einem Konzert, wo dann jemand so einfach. Es ging einfach um Musik und irgendwie also so unvermittelt. Und übrigens, Putin ist scheiße und denkt so. Ja, du hast ja recht, aber...
Das hat immer ne? was.
Mhm. Oh, ja. Das ist das eine, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier bei Joshua Tree Bullet the Blue Sky nimmt, also die USA in El Salvador, und es werden einfach die Regierungen, die pro-amerikanischen, aber antidemokratischen Regierungen gestützt mit Waffen und allem Möglichen. Und dann erreichen die ja den amerikanischen Mainstream auch mit so einem Lied. Und das ist allein schon, ja, das, dann, damit ist das mit im Bewusstsein. Und dann gibt es bei U2 ja viele Beispiele. Ich nehme mal zwei Karfreitagsabkommen in Irland 1998. Mhm. Also Bono vermittelt da zwischen Sinn Féin, dieser IRA-nahen Partei, und der protestantischen Hauptpartei. Also der bringt die mit, also natürlich nicht allein verantwortlich, aber er bringt die auf eine Bühne und zwingt die beiden dazu, sich die Hand zu geben, den beiden Partei-Anführern. Und das andere, dieser Millennium-Schuldenerlass-Kampagne 2000, Jubilee 2000, Bono reist überall rum und die Band sagt, wir wollten eigentlich noch ein Album machen. Mhm. Ist beim Papst, ist bei George W. Bush, für beides hat er wieder extrem schlechte Presse gekriegt. Mhm. Aber er hat mehr maßgeblich mit ganz, ganz viel Geld locker gemacht. Ja, und das kommt dann vor allem... Später vielleicht nehmen wir gar nicht mehr so auch in den Songs, aber dann vor allem live, wo dann da wird ganz klar auch agitiert.
Also Information auch, gerade von einem vielleicht ignoranten amerikanischen Publikum, ja auch, oder? Da ist ja schon was Pädagogisches aber dabei. Und
auch
warum nicht Popmusiker, wenn es sonst niemand macht?
Und dann auch keine Angst sagen, ich kann schon nicht auf dem Bild mit George W. Bush sein. Mhm. Ne? Es geht und da darfst du nicht mit Republikanern sprechen. Mhm. Gut, heute ist das wahrscheinlich auch nicht mehr möglich. Ja. Aber damals, es geht mir nur um die Menschen und um die Sachen. Es kann, wie gesagt, auch bei U2 gab es, glaube ich, gibt es auch sicher ein paar Beispiele, sagt, oh, das hätte da, musste nicht sein. Aber letztlich der Ansatz war für mich immer klar, der ist eindeutig authentisch und fast schon zwanghaft. Wir haben diese, noch ein schlimmes Wort, Mission. Aber letztlich den Deal, den wir so als gläubige Menschen haben, wir müssen das nutzen, wir kriegen Kohle ohne Ende, wir führen dieses Star-Leben und wir setzen alles ein, was geht.
Also was ich gut finde, gerade bei Bullet the Blue Sky oder Mother of the Disappeared, da fällt ja jetzt nicht der Name El Salvador oder irgendwas, sondern es ist noch irgendwo...
Doch.
Dichtung, also nicht so, dass sie das voll in die Fresse, wie jetzt bei Russians von Sting oder sowas. Das ist ja wirklich ohne doppelten Boden oder irgendwas.
Also das ist, glaube ich, wirklich das Geheimnis, wie schreibt man so einen Text auch. Und da gibt es, glaube ich, auch eine Gratwanderung und ich finde, die kriegt er immer gut hin.
Und was da bei Joshua Tree halt faszinierend, also er packt ja das christliche Amerika und spiegelt und dann wird so diese Heuchelei und Doppelmoral, macht dabei die Saya übrigens auch, aber das, aber hier bei In God's Country,
super Lied,
dann Lied,
Hymne, vor allem, wo die Gitarre einsetzt.
Hymne für die Landschaft, und sagt ja, und andererseits aber, Bullet the Blue Sky, was macht ihr da? Und dann nimmt er eben so alttestamentarische Lyrik und sagt, okay, Jacob wrestled the angel and the angel was overcome. Also ihr seid Jakob, das Volk Israel, und ihr ringt mit Gott und ihr habt es geschafft, ihr habt Gott niedergerungen. Ihr habt eure Sicht durchgesetzt.
Wobei das natürlich irgendwelche Rednecks natürlich nicht verstehen.
Ja, aber dann...
Nehme ich an.
Ja, aber mit Poesie wird man Rednecks natürlich nicht erreichen, klar. Ja.
Ich habe ein lustiges Zitat gelesen von Neil Tennant, die sich ja quasi, jetzt haben wir ja mal erörtert schon, mit ihrer Version von Where the Streets Have No Name quasi ja die, vielleicht diese politische Dimension dem Song entrissen haben und gesagt haben, dazu, das ist einfach ein Popsong und Popmusik soll auch nicht viel mehr machen. Und gerade in dieser Kombination dann mit Can't Get My Eyes Off You und so weiter, zu sagen, so mal halblang. Und dann wurde wohl Bono wurde gefragt, was er eigentlich von dieser Version hält. Und Neil Tennant sagt dann, seine Antwort war, Bonus-Antwort war, what have we done to deserve this?
Sehr schön.
Und da muss man sagen, hat er doch Humor. Oder?
Ein schöner, schöner Konter. Und ich habe ja immer gejault, ich glaube, ihr habt es zweimal im Podcast erwähnt, diese Version Pet Shop Boys. Also
ich hab das, da, ist, das war er.
Weil, ja, irgendwas. Das ist, wenn noch einer Jehova sagt, ja, das ja, ist ja. Das Sakrileg. Weil where the streets have no name. Ist, als Katholik würde ich sagen, ist die Wandlung. Ja, also das ist der Moment, wo alle auf die Knie fallen. Live ja sowieso, ja, ja. Ja, wenn es rot wird, wie man später dann im Film... Und das ist das Herzstück eigentlich fast, würde ich sagen, immer noch. Das ist unfassbar, dieses, was da passiert. Mhm. Auch wenn man denkt, das Unwort Moment, aber da muss man das Wort nehmen.
Ja, aber dann kann man ja, also wenn es so wichtig ist, kann man sich ja auch schon wieder darüber lustig machen.
Finde klar, ich. Unbedingt, aber eher lieber nicht als Cover. Aber was dieses Lied da für ein Eigenleben auch live entwickelt hat, ne, ist natürlich Wahnsinn. Und es ist so, das ist die Essenz von U2, würde ich sagen. Mhm. Dieses unterwegs, auf der Suche, auch dieses hymnische nie ankommen, die Hoffnung und das ist ja auch ja, letztlich dieses Uncoole, dass sie eben nie in den Zynismus und die, es wird ja alles scheiße, sondern es ist immer diese letztlich ja die spirituell begründete Hoffnungsperspektive haben.
Eigentlich passt das Thema Religion ja jetzt auch noch. Gibt es da noch was, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, was es ganz konkret ist, auch für dich gerade als ja, Christ? Oder wie sagt man? Bekennender Christ?
Oh nein, bekennender Christ,
gefährlich. Praktizierender Christ.
Ja, also ja. Ich denke, es ist also es ist diese Spiritualität, also immer ganz wichtig auch für Bono gewesen und dass es ja nicht um konfessionelles Christentum geht, sondern immer um diese, ja, still haven't found what I'm looking for, ist schon fast wieder so abgedroschen, aber es ist eben dieses unterwegs sein und das Ringen und letztlich aber so egal, was passiert in meinem Leben mit allen Enttäuschungen oder dem Nichtverstehen, ob es jetzt persönlich oder politisch ist, was an Mist passiert, ich lasse dich nicht los. Oder das andersrum, er oder diese Idee lässt mich nicht los. Gott. Und das spiegelt sich in vielen Texten und finde ich auch in der Musik. Vielleicht jetzt ganz im ganzen Spätwerk nimmer, aber die Leute werden jetzt auch alt. Und irgendwann, ich sage immer, eigentlich hat jeder Künstler oder jede Künstlerin unsere Hochachtung verdient, wenn sie nur einen Song haben, der irgendwann mal in meinem Leben was bedeutet hat. Ja. Ja. Und jetzt sind wir bei über 40 Jahren Bandgeschichte.
Ja, ja. Klar.
Ja. Konfessionen ist ja bei U2 auch, ich meine, da kommt er, glaube ich, aus einem gemischt konfessionellen Elternhaus.
Und wurde auch extra auf eine Schule geschickt, die gemischt konfessionell war, die Mount Temple.
Ja, ich finde, das ist ja eh menschengemacht und ich war am Sonntag jetzt bei der protestantischen, evangelischen Eucharistie und unser Pfarrer ist wirklich sehr, sehr gut, er predigt immer auch politisch und so und der hat dann auch extra gesagt, das kann jetzt hier jeder herkommen, egal ob katholisch, sonst was, das finde ich eh super, alles andere finde ich absolut gegen die Idee des Erfinders und Bono läuft ja manchmal mit einer Kappe rum, wo Coexist draufsteht, also da geht es ja nicht nur um katholisch, protestantisch, sondern eigentlich um alle Religionen, wo man ja auch den Verdacht hegen kann, dass das alles aus der gleichen Quelle kommt und alles, was in Perversion davon ist, der Mensch eigentlich verbricht.
Ja, also ist ganz klar dieser ganz, ganz weite Begriff von Gott, der sich nicht an ein Glaubensbekenntnis hält und nicht an eine bestimmte Form von gelebten Glaubens, sondern letztlich geht es um das gemeinsame Suchen. Und das, klar, spricht mich sehr an oder spiegelt schon sehr das, was von dem ich auch überzeugt bin. Und spiegelt sich so in der, auch in der politischen Überzeugung, aber auch so, ja, in der, auch Selbstironie. Also er hat ja Bono seine Autobiografie Surrender. Und Surrender heißt, ich renne immer mit der Faust durch die Gegend, nicht jetzt im Sinn von Gewalt, sondern ich, meine Ideen. Und das muss ich noch. Und Surrender heißt, jetzt lass mal los. Mhm. Es gibt noch was, was über dir ist. Was ja überhaupt nicht Rockstar-mäßig. Oder auch nicht Slacker-mäßig. Ne? Wir verstehen ja alles, wir wissen alle Bescheid, lehnen uns zurück.
Ja, geil. Super. Schön. Ja, und dann Klausens Lieblingsalbum noch. Vielleicht gibt es noch was, was wir noch nicht gesagt haben zu dem Thema.
Es ist ja eh zweifelhaft ein Mischalbum aus Live und Studio.
Rattle and Hum, ein übrigens Zitat aus Bullet the Blue Sky,
ja,
wo man denkt, oh, das ist ja schon mal
das stimmt,
ein guter Ansatz.
Eigentlich schon. Und da sind Lieder drauf wie Heartland, die ich sehr gut finde. Aber ich habe vorgestern habe ich eine, es gibt ja für jede Band ein Fan-Ranking auf YouTube, nicht auf YouTube, sondern auf YouTube. Irgendwelche selbsternannten Musikkritiker sagen dann, all albums ranked from worst to best.
Ja. Und wichtig ist das Attribut selbsternannt.
Da waren vier Typen, das finde ich schon wieder gut, die alle YouTube-Alben ranken, um jetzt mal nicht mehr Deutsch zu reden, und jeder hat eine andere Reihenfolge. Und das finde ich gut, wie wenn da einer steht und der sich dann da brüste, da denkt man, man sitzt manchmal fassungslos vor dem Mund und sagt, nein, was für ein Irrer.
Und in dem manchmal Fall ist ja auch zu zwanghaft, ich bin originell, ich nehme jetzt das, wo alle anderen, ne?
Ja, das gibt's. Und dann war ein Typ dabei, der hat das Phänomen Rattle and Hum genauso beschrieben, wie ich es beschreiben würde. Er hat gesagt, dass, ich habe die Adjektive aufgeschrieben, Bono kommt ihm vor, self-serious, pretentious und sonst noch irgendwas. Also das war, vorher war es für mich immer so, Bono ist auf der Bühne und kämpft und ist charismatisch und so. Und dort gibt es ja die Szene, die man oft nachspiele, wo Bono hört, dass das Publikum mitsingt, schaut dann mit einem, ich wette meinen Arsch, gespielt überraschten Gesichtsausdruck ins Publikum und legt dann das Mikro wie eine Hostie in seine Handflächen.
Ja.
Und dann natürlich diese...
Moment.
Ich bin noch nicht fertig. eben das, was vorher gesagt wurde, dieses, wir sind Fans. Das hat man vielleicht dann gemerkt, als sie B.B. King of all people die Bühne überließen. Aber wo sie dann plötzlich mit... also ich fand schon, wo sie da in Lumpen auf diesem Cover stehen, habe ich gesagt, nee. Und dann aber, es war für mich nicht mehr glaubwürdig. Es war klar, dass sie Superstars sind. Und dann All Along the Watchtower oder dann heißt es live, Charlie Manson stole the song from the Beatles and we steal it back oder sowas. Da wusste die eigentlich schon, wo sie eigentlich jetzt sind.
Ja, aber da waren sie ja auch.
Natürlich.
Ja.
Aber für mich war das nicht mehr stimmig zu dem vor. Also das, was ich an U2 super fand, war für mich plötzlich weg. Mhm. Obwohl ich im Rückblick sagen muss, die Auftritte, die ich toll fand, mit Abstriche auch Live Aid, war gar nicht so anders. Aber die Musik war halt anders. Und wenn man jetzt plötzlich sich selber feiert, wie man, ich sage jetzt mal, Blues-ähnliche Lieder spielt, dann verstehe ich es irgendwie.
Skandal!
Und dieses Self-Serious und so, also man hat dann irgendwie gedacht, er tut zwar so, als wäre es nicht so, aber er findet sich, glaube ich, total geil.
Also ich habe jetzt auch da nachgedacht drüber und mir fällt auf, wenn man sich, ich lese gerade das Buch von David Byrne, How Music Works. Und der beschreibt, und ich habe das in einem Bruce Springsteen-Interview auch schon mal gelesen, irgendwie. Die Stadien, die Bühnen werden ja jetzt größer, immer größer, und die gehen jetzt ins Stadion. Und David Byrne beschreibt ganz klar, als die auf der Remain in Light Tour waren, dann, die, wo dann der Stop Making Sense-Film entstanden ist, dass die gemerkt haben, wir können nicht mehr so auf die Bühne stehen wie bisher. Die Bühnen werden zu groß und es sind zu viele Leute im Saal. Jetzt muss alles groß werden und jetzt muss es theatralisch werden. Und die haben sich vom japanischen irgendwie Theater und Puppentheater inspirieren lassen und alles Mögliche. Und jetzt müssen die Gesten theatralisch werden und jetzt muss es groß werden. Und dann muss dieser Blick halt so kommen und dann muss das Mikro so sein, weil das muss man halt 200, 300, 400 Meter auch noch. Und die hatten keine Leinwände zum Teil da.
Nichts
noch.
Kann, alles muss.
Das heißt, das Stadion muss groß sein und theatralisch. Und wenn du die Mimik oder das, was Bruce Springsteen teilweise macht, irgendwie dieses Acting mit Little Steven, ja, dieses überrascht gucken und dieses, das ist Theater.
Ja.
Und es geht nicht anders im Stadion. Du kannst nicht Shoegazing im Stadion machen, das geht nicht.
Und das Theater hat ja schon früher angefangen. Ich würde es auf keinen Fall schon gar nicht als Theatermensch abwertend sehen. Und ich sehe auch nicht den Widerspruch zwischen Authentizität und Theater, weil ich will ja mit diesem Theater auch was. Und Ich habe auch kein Problem, ich glaube, du auch nicht, mit dem Begriff Show. In dem Sinn von Gegenbegriff zu, das spielt ja was.
Das habe ich früher halt nicht gesehen. Show.
Ja, das ist ja egal. Aber ich hatte auch von Anfang an dann das Problem. Ich, genau, und Bono beschreibt es auch, wie sie sich verloren gefühlt haben. Das sind so auf diesen riesigen Bühnen, das sind vier Hansele. Und sie haben rudimentärst, klar, da wird es rot, wenn, und da wird eine amerikanische Flagge, wird da so mit Leucht, so die Glühbirnen gehen da langsam aus, wird die Fahne so ein bisschen zerschossen. Also Mini-Effekte, wenn man es jetzt vergleicht. Ne? Und wie gesagt, nicht die Gesichter überlebensgroß eingeblendet.
Und dann ist halt Schwerstarbeit, ja, wenn du keine Medien hinten
hast. Er rennt da hin und her und macht und tut.
Ja, das finde ich ja gut.
Dieses Zeitlupenmäßig halt auch. Alle müssen da mitkommen. Und dann müssen da alle diese Geste auch verstehen.
Ja, und dann, vor allem noch was David Byrne auch schreibt. Das hat ihm dann ein Theaterregisseur den Tipp gegeben. Du kannst nichts Tolles machen, einfach mal so. Weil dann verpassen es die halt Leute. Du musst ankündigen, du musst anbahnen
und
inszenieren. Und dann kommt der coole Move oder dann kommt die Synchro-Choreografie irgendwie. Aber nicht einfach mal so, sondern das muss inszeniert werden.
Aha. Ja, ich verstehe komplett, wenn jemand sagt, da steige ich jetzt aus. Ne? Also das sind mein Ding.
Aber dann muss man halt wieder in kleine Clubs gehen, zu halt Bands, die ihre Schuhe angucken. Aber nicht,
es gibt doch was Stadion dazwischen.
Im Stadion?
Nein, zwischen kleiner Club und... Also ich möchte mich dagegen verwehren.
Und jetzt noch was. Johnny Marr Interview, auch bei Rick Rubin. Die waren die Smiths Vorgruppe teilweise bei der Tour.
Nee, in den USA. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht.
Also er erzählt.
Was?
Ja.
Das ist mir jetzt sogar auch neu.
Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Morrissey das mitgemacht hätte.
Also ich meine, Johnny Marr erzählt, dass sie ein paar Gigs irgendwie Vorgruppe waren.
Okay.
Und vielleicht stimmt es auch nicht. Aber auf jeden Fall steht Johnny Marr steht bei einem dieser Konzerte neben der Bühne mit irgendeinem anderen Rockstar. Ich habe den Namen vergessen. Und Bono klettert irgendwo oben rum und hängt irgendwo an der Traverse oder rennt auf dem Monitor rum und so. Und dieser andere Typ sagt, irgendwie ist es schon auch ein bisschen übertrieben. Und dann sagt Johnny Marr, das hat er in Manchester 1981 vor 40 Leuten auch schon gemacht.
Megalomaniac ist ja das seine Selbstbetitelung und das hat er in sich und das kann er auch nur dann machen, weil andere wären da vielleicht in dem Moment auch zerbrochen, weil sie das einfach nicht können und weil wir sind das nicht, aber die tragen das in sich und die wollen das auch. Und für mich, Redland haben, ich weiß noch, wie ich im Kino saß und vorhin habt ihr über diesen Schlagzeugwirbel vor dem Refrain bei Pride, ne? Und ich weiß noch, wie man da zu dritt im Sessel, also der Film hat uns mitgerissen und wir haben das gefeiert und auch das Theaterspielen und wir waren froh, dass Love Rescue Me nicht vorkam, weil es gab tatsächlich sogar für mich auch auf der Platte einen Moment, wo ich gesagt habe, nein, Bob Dylan. Ne, da kam ich an die Grenze und vor allem der darauffolgende Love Town Tour, wo dann B.B. King wirklich dauerhaft auf der Bühne ist und Soul-Sängerinnen im Hintergrund.
Bah.
Und da dachte ich, jetzt ist das Ganze, jetzt geht das Ganze in Richtung, wo ich meinen Anknüpfungspunkt Anima finde. Aber, wie gesagt, die Leinwand wird rot.
Ist besser geworden. Also das muss man
glauben. Im Endeffekt beschissen. Im Endeffekt beschissen. Ein Kumpel von einem Kumpel war in dem Film Redland haben, war beschissen. Ja, wieso? Ja, war schweiß-weiß. Dann in der Mitte ist es farbig geworden, ist besser geworden. Der Moment, ne, wo es rot wird und wo er es speziell nehmen. Danach wieder schwarz-weiß, im Endeffekt beschissen. Und für viele ist auch die ganze Sache Album, Tour, Platte im Endeffekt beschissen. Und ich sehe es zwiespältig.
Ja. Ich sehe es zwiespältig.
Auch selbst das, was du jetzt vernichtend kritisiert hast, sehe ich nicht ganz.
Vernichtend.
So. Ich finde es auch nicht anmaßend, God Part 2, ja, wo er sagt, wie kannst du das, wenn John Lennon ein Lied macht, God, und du sagst jetzt God Part 2, diese Anmaßung wieder. Ne? Ich finde, Popmusik lebt ja davon, dass man zitiert. Aber gewisse Sachen darf man offensichtlich nicht und da sind wir wieder beim Regelbrechen.
Ich habe mal in einer Band gespielt, ich sage den Namen absichtlich nicht, weil er unterirdisch ist und da hieß ein Lied Revolution Number 10.
Oh. Darf man nicht.
Ich habe den Text gerettet, weil die Ursprungsidee war wirklich unsäglich.
Ja, und ich finde es auch, ich fand es cool, dieser Beginn mit Helter Skelter, weil das Lied war ja wirklich nur für Beatles, Hardcore-Beatles-Fans damals und dann zu sagen, ich finde, er hat recht, ich finde, Charles Manson hat scheiß verdammt nochmal kein Recht, dieses Lied da, und er hat es geklaut. Und dann ist natürlich Theater, wenn Bono da mit dem Rosenkranz in der Hand einen Exorzismus verführt, jetzt holen wir das Lied uns zurück. das, ich weiß genau, das ist die Kante, wo die einen abstrahlt, ne? Und die anderen sagen, geil.
Nee, es war kein Blues. Nee, aber Helter Skelter ist ja praktisch die Schnittmenge von allem. Also Susie and the Banshees Covers und Mötley Crüe Covers. Und eigentlich denkt jeder, oh geil, obwohl es eigentlich unvereinbare Stile sind, das finde ich eigentlich super. Ja. Wobei die Version von Susie and the Banshees, da muss man schon viel Spaß verstehen.
Ich will noch was zu Sunday Bloody Sunday auf dieser Redland Ham Album sagen. Das ist gar nicht auf dem Album, glaube ich, nur im Film.
Ja, auf dem Album ist
es. Aber unfassbar. Also da ist ja immer diese Dialoge, ne, wo andere, jetzt müssen sie sich da präsentieren. Ganz am Anfang, der erste Dialog, lachen sie sich schon kaputt. Also diese Selbstironie, die den Film auch durchzieht.
Ja, dieser amerikanische Journalist, der sie fragt, was ist passiert, und ich glaube, sie wissen überhaupt nicht, wie man so eine Frage überhaupt
um was geht's, und Adam will dann irgendwas schlau sagen, a musical journey, und die anderen lachen sich kaputt. Ja. Und sie lassen es halt im Film. Aber dann dieser Auftritt, wo sie vorher sagen, da gab es dieses Attentat in Enniskillen, dieses IAA-Bombenattentat, und sie sagen, und ich nehme, manche sagen, wieder Brette, ich nehme es denen ab, und sie sagen, ich glaube nicht, dass das auf die Platte soll, in den Film sollte. Und dann wird es aber natürlich gezeigt. Wie er am Anfang sagt, so, wir spielen jetzt das Lied und heute ist ein Bloody Sunday. Ja, da liegen Leute tot auf der Straße in Enniskillen. Dann spielen sie das und in der Mitte flippt der Bono aus und sagt, ja, wir kommen hier als Iren nach Amerika, und dann klopfen uns Leute auf die Schulter und sagen, jawohl, die Revolution bei euch daheim. Also was für eine fucking Revolution ist das, wenn ihr Leute abknallt, die sich gerade für ihren Gedächtnismarsch da irgendeine Orden an die Brust heften. Ja. Wo ist denn da die Glory? Und da flippt er komplett, und das ist 1:1, ne, von innen nach außen. Und das ist für mich die definitive Version, weil da das genau zusammenkommt, worum es in dem Lied geht.
Ich habe in der Schule mal einen Versuch gemacht. Ich habe das Good Friday Agreement, ich weiß nicht, welcher Klasse das ist, Irland und der Troubles und so, habe ich erzählt, Good Friday Agreement, da war ich zufällig gerade in Wales, habe das im Fernsehen gesehen. Und habe auch gedacht, hey, wow, unglaublich historisch und so. Und dann ein paar Monate später war ja das Attentat in Omaha im Supermarkt von The Real IRA. Und dann gibt es, ich weiß nicht, wie heißt diese DVD? Homecoming, glaube ich. Oder wie
U2, heißt? Das ist halt doch schön, selbstironisch, U2 Go Home.
Ja, genau, U2 Go Home. Und da, ich weiß nicht, ob es bei Sunday Bloody Sunday ist, ruft er alle Namen der Opfer. Und dann habe ich die Schüler gefragt, wie sie das finden. Und das war echt interessant. Weil man könnte ja sagen, da macht jemand so eine Show draus, damit es dann so ein bisschen pathetisch, bla bla bla, oder ob sie das gut finden. Und ich habe es dann gezeigt, und ich gebe zu, ich finde es extrem berührend. Weil ich das auch, weil ich halt dort in Wales war, ist zwar nicht Irland, aber trotzdem auf englischsprachigem Boden. Und das hat mich lang beschäftigt, dieses Attentat. Und dass er praktisch die Leute ins Gedächtnis ruft für, eigentlich für die Ewigkeit, weil das ja auf dieser DVD ist und so. Und mich hat es echt berührt, muss ich sagen.
Ja. Ich will noch zwei musikalische und textliche Sachen bei Redland haben. All I Want Is You, wieder ein Liebeslied für Ali, unglaublich. Und übrigens wie With or Without You, wo wir den Zwiespalt und die Zerrissenheit zum ersten Mal auch so in der persönlichen Ebene haben, als in der Liebesbeziehung. Es geht nicht ohne, es geht nicht mit dir. Und jetzt All I Want Is You, ein wunderschönes Lied, ja, was ich dir alles geben will und was ich dir alles versprochen habe. Und naja, ich weiß nicht, ob ich das jemals einlösen kann, aber ich will ja nur dich. Und dann, B.B. King ist natürlich auch, war für mich auch hart, aber dieser Text, ja, von Love Comes to Town. I was there when they crucified my Lord. Also ich, ne, so diese, man sagt immer Schuldkomplex bei den Christen, aber letztlich wir sind nicht die Besseren. Ja, wir wissen, wir sind erlösungsbedürftig. Und dann kommt I feel love conquer the great divide. Also Love wieder als Chiffre für Gott, und es geht um die Divide, um die Trennung, die er aufheben will. Also, und eben, da geht es eben nicht mehr um Konfession, um Religion oder sonst was, sondern Love. Und das ist vielleicht ja auch, weil letztlich will man ja sogar die Atheisten mit im Boot haben. Und dann sagt man, okay, was ist dann der Begriff, der alle verbinden kann? Dann bleibt nur Love übrig. Ja. Ja? Und deswegen dann Love Town Tour. Und da wird's dann dachte ich aber auch, jetzt bin ich kurz vorm Aussteigen. Und ich hatte einen Kommiliton, der mir dann erzählt hat, da war schon Achtung Baby und alles am Laufen und er sagt, ja, und ich habe ihm geschwärmt von der Tour und so und dann sagt er, ja, war auf einem Konzert, das war das Love Town, das beste Konzert, wo er je war. Ich so denke, oh,
Obacht,
okay,
Obacht.
Aber klar, ich meine,
es war ja aber auch so, wir waren ja auch viel oder sind immer noch im christlichen Umfeld unterwegs. Und da gab es teilweise Predigten, wo es hieß, dass sowas wie die Friedensbewegung und so, dass man sogar die kritisch gesehen hat, weil die das ja nicht unter dem Banner von Jesus machen, sondern einfach nur in Anführungszeichen aus, was weiß ich, Streben nach sozialer Gerechtigkeit und so. Und das wurde dann kritisiert. Und ich glaube, dass jemand wie Adam Clayton, der in U2 mitspielt, dass der praktisch, also U2 ist eigentlich ein Kosmos, der eigentlich die Gesellschaft widerspiegelt. Das finde ich eigentlich voll cool, weil dieser Adam, der wird ja immer auch in der Biografie als der beschrieben, der halt eigentlich der Hallodri ist und Party und sonst was und trotzdem sind sie Familie. Das finde ich
ja, und das Coole ist, das befruchtet
das Skeptiker
auch. Ja, das befruchtet sich auf mehreren eben gegenseitig. Also die haben ihn noch schon noch irgendwie einigermaßen, bis auf einmal, das werden wir noch sehen, dazu gekriegt, dass er dann schon nicht das, die Exzesse ganz so mitgemacht hat. Und andererseits hat er sie aber auch sehr immer wieder in die Party.
Ja, war immerhin mitgeholt. Mit Naomi Campbell zusammen.
Genau, da kommt man hin. Und du hast die Platte schon auf dem Schoß.
Ja,
also da will ich nur noch kurz sagen, eben der Moment, 1989, Silvester, in Dublin mit der Love Town Tour, noch zwei Konzerte und Bono sagt, am Ende irgendwie müssen wir, glaube ich, drüber nachdenken, wie es weitergeht. Wir müssen das Ganze neu träumen. Dream it up all again. Und alle denken, oh, jetzt, ja klar, jetzt ist alles vorbei. Ja, und dann beenden sie das und man weiß eigentlich, entweder Schluss oder was ganz anderes.
Ja, also so konnte es wahrscheinlich ja nicht weitergehen. Also diese Art von Authentizität und auch politischem Sendungsbewusstsein und so weiter, das konnte man ja nicht noch weiter treiben irgendwie in der Richtung.
Nein, auf keinen Fall.
Auf keinen Fall. Und aber, jetzt ist aber die Frage, was jetzt?
Genau, und interessant, ja. Klaus, ist ja, weil Bono dann sagt, wir haben eben das, was ich vorhin gesagt habe, mit Operation am offenen Herzen. Also wir hatten nichts mehr. Wir hatten nichts mehr von uns, wir haben alles gegeben und haben uns dadurch auch wahnsinnig angreifbar gemacht und verletzlich und jetzt brauchen wir Theater, jetzt brauchen wir Masken oder eine Sonnenbrille.
Ja, absolute Kehrtwende jetzt im ganzen Image, in der nächsten Live-Tour dann eben auch und vor allem im Sound und ich glaube, dass es wenig Bands gibt, die es hingekriegt haben, so einen radikalen Stilwechsel vorzunehmen und trotzdem gut zu bleiben und erfolgreich Beatles. Vor allem. Beatles, ja, aber Beatles war ja immer schrittweise, hat man das Gefühl, aber so von einer Platte auf die andere irgendwie sowas Radikales wie Joshua, also größere Gegensätze sind ja fast gar nicht mehr denkbar, höchstens ja irgendwie ein Elektroalbum macht oder so, was das ja auch ist zum Teil. Also die nächste Phase würde ich jetzt die, ich weiß nicht, wie nennen wir die Berlin-Phase oder die deutsche Phase.
Berlin-Trilogie.
Oder die
Europa ist jetzt auf jeden Fall.
Europa-Phase, ja, ist gut. Ja, genau. Also drei Alben, würde ich, die nächsten drei Alben so.
Der zweite Einschnitt nach Unforgettable Fire.
Ja.
Wobei der ja
noch krasser.
Unforgettable Fire war Einschnitt, aber irgendwie doch auch noch, also es sind fast die ersten vier Alben sind, also War ist für mich so Fremdkörper irgendwie. Aber ja, Übergangsalbum. Also, und da gibt es halt keinen Übergang.
Nee,
da wie zwischen keinen. Gotik und Renaissance, by the way.
Schwere Geburt, das Album, nach allem, was man weiß. Gell? Ganz schwere Geburt. Und das war dann nach also glaube ich, schon an einem Punkt, wo sie kurz davor waren, hinzuschmeißen. Und dann kam der Durchbruch mit One.
Genau. One hat sie gerettet. Und das ist auch das genau richtige Lied, um... mindestens, wenn nicht gar ein Leben, aber zumindest eine Band zu retten.
Wobei das aber die Brücke ist zu diesem rootsigen. Ja. One ist ja sehr rootsig, deshalb habe ich
immer... Ja, das ist auch nicht alles.
Habe ich
ist
immer
auch
ein nicht Problem mit dem Lied
gehabt. Die U2 Anfang. Ist immer noch U2.
Ja.
Aber die Gitarre ist wieder U2.
Sie sind auf jeden Fall in Berlin, weil sie denken, okay, da spielt jetzt die Musik mit dem Aufbruch, da Kalter Krieg zu Ende, was geht denn da jetzt ab? Und anders als auch musikalisch, schau mal, wir gehen jetzt zu Bowie, Bowies Stadt sozusagen auch. Wir hören Glamrock und Industrial. Mhm. Und Adam und Larry sind völlig angekäst und sagen, was hast du eigentlich mit euch? Jetzt kommt er wieder mit einem Konzept, wir wollen doch nur Musik machen. Und in Berlin ist grau und ist kalt und es fällt ihnen nichts ein. Und sie haben neue Produzenten, Flood, der soll jetzt irgendwie auf die neue Spur setzen. Flood verbietet Bono, übers Wetter zu schreiben. Er hört jetzt auf, übers Wetter zu singen. Ja? Und nimm lieber mal das von Klaus geliebte Baby. Ja, zum ersten Mal hören wir auf einer YouTube-Platte Baby. Aber erstmal tut sich ganz wenig und sie denken so. Und erst mit One, wir haben jetzt was, wo die Sache zum Leuchten kommt. Und dann kehren sie ja nach Dublin zurück und dort entwickelt sich dann das ganze Konzept, das Album, aber auch dann so diese Sache mit der Live-Tour. Aber interessant eben, das ist europäische, ich schlage da schon wieder Bogen wieder ganz zurück an den Anfang, Zerrissenheit, Zwiespalt und das ist eigentlich ja jetzt, was die Tour angeht und ich glaube für viele Bands eigentlich was Fruchtbares, aber erstmal ist es furchtbar. Da muss man erstmal durch und Aged's Ehe geht kaputt und das ist für so eine Band und für den Kosmos, ne, wenn man so sagt, das ist für immer ganz, ganz, ganz schlimm. Und deswegen hat Edge einmal zu der Platte gesagt, es geht um ganz viel auf der Platte, aber vor allem geht es um Verrat.
Love is Blindness, glaube ich, ist der Song dazu.
Und Until the End of the World.
Dann schreibt aber Bono, der schreibt ja alle Texte über Leute in seinem Umfeld und nicht über sich.
Definitiv auch. Weil die waren ganz eng. Ja? Also wenn da was auseinandergeht, du bist ja im engsten Kreis, das ist ja klar, da geht ja der...
Naja, das gibt's ja auch in einer Band, die wir beide mitprägen.
Was ich übrigens, ganz anderes Thema, weil ich vorhin schon mal sagen, schön finde, einer der Hauptgründe, warum Bands sich trennen und warum es zu Krach kommt, ist ja die Verteilung, wer verdient wie viel Geld. Und die haben ja von Anfang an geviertelt Geld, alles einfach. Und das ist, glaube ich, der bessere Weg als dieses... Lennon McCartney und die anderen.
Auf jeden Fall. Und ich denke, wie gesagt, Megalomaniac. Also Bono kann man viel, oder das wird auch selber sagen, aber was das angeht, war das nie Thema.
Deshalb sind sie auch Vorbild für Coldplay. Und soundtechnisch gibt es natürlich dann auch Schnittmengen. Allerdings auch mit Depeche Mode, vor allem in der Zeit.
Ja, Hansa Studios dann auch. Ja.
Und stand im Mediamarkt. Also das kommt ja raus, 1991, ein magisches Jahr, ja, und dann alles stürzt sich wieder auf die Gitarre und auf Distorted Guitars und jetzt kommen die mit Technik. Und ich habe lang gebraucht, was ist denn jetzt los? Und stand ratlos im Mediamarkt, ich sehe es noch wie heute und habe da nicht mal die LP, sondern diese kleine CD mit diesen unglaublich kleinen vielen Bildchen und denke so, was ist das? Und das hat eine Weile gedauert. Und es hat viel mit zu tun, MTV hat eine riesige Rolle gespielt. Diese Platte, dieses Konzept, diese Videos, das sind ja jetzt Kunstwerke, also Theater auf allen Ebenen, im Live dann sowieso, aber schon vorher mit den Videos. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Ich sagte, okay, es geht hier um Television, ja, also sowas, was Fernsehen anrichtet und Golfkrieg und man guckt jetzt live beim Krieg zu. Und dann gingen die Augen auf und dann hat man auch ganz viel in den Songs entdeckt und in dem Sound. Man sagt, okay, ich spiele jetzt das Spiel, also letztlich ging es darum, spiele ich mit oder nicht.
Lieblingssongs?
Boah, die Platte ist meine Platte. Ich glaube bei vielen, ich weiß nicht, du hast vorhin von den Worst to Best, ich kann mir vorstellen, schon bei vielen ist die auf Platz 1.
Bei einem von den vier.
Ich kann die durchhören von Anfang bis Ende und die Lieblingssongs wechseln ab. Love is Blindness, Acrobat, die zwei letzten sind unglaublich.
Von Love is Blindness gibt es eine schöne Coverversion.
Von Jack White.
Ja, gut.
Also ich finde, wenn ich das sagen darf, One ist unfassbar gut. Und was Johnny Cash mit Hurt macht, wo er quasi einen Song zu seinem eigen macht, das gelingt ihm, aus meiner Sicht, das haben viele bei One dann auch behauptet.
Finde ich
und natürlich ist es auch sehr berührend in der Form, aber das kommt an das Original. Da gibt es ja einige Cover auch von dem Song. An das Original kommt niemand ran.
Finde ich auch. Also ich finde, dass es ihm, Johnny Cash, bei fast jedem Lied, das er covert, gelingt, dieses Lied ihm zu eigen zu machen. Aber mir geht es auch immer so, dass ich denke, One hätte es nicht gebraucht.
Also ja, ich finde, es passt auch für ihn sehr.
Ja, ja, klar. Ja,
aber
ja,
es ist einfach...
Ja, das stimmt. Ich finde die...
Unkaputtbar.
Man nimmt Bono ab. Ja. Und es ist ja auch schon ziemlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, rootsig. Und wenn er aus Elektro-Blues von Depeche Mode plötzlich Akustik-Blues macht, ist natürlich was anderes. Mhm. Meine Lieblingslieder sind The Fly.
Meins auch.
Zoo ganz Station.
Ganz klar.
Even Better Than The Real Thing.
Super.
Acrobat und Love is Blindness. Mit was ich wenig anfangen kann, sind die Lieder, die alle so ein bisschen mit Tempo, So Cruel, Mysterious Ways.
Trying to Throw Your Arms Around the World.
Genau.
Und es geht in allen drei Songs, weil du hast vorhin das ja fast schon wertschätzend gesagt, es geht eigentlich nie um Liebe, also so um, und genau bei da geht's los, dass U2 jetzt fast schon, jetzt geht's nicht mehr so viel um Politik, das schwingt ja so mit, eigentlich eher geht's um gesamtgesellschaftlich, aber es geht vor allem um Beziehungen.
Vielleicht stört mich das.
She wears my love like a see-through dress. Ich finde es unglaublich zeitig und so cruel. Und dann muss man sich da einfach, oder ich, muss gar nichts, aber ich lege mich da einfach rein, wenn wir sind, wollen alle diese Beziehungen haben und wir sind auf Erotik aus und Sex.
Also ich,
und gleichzeitig
Ways ist
glauben
zum
ersten
Mal, wo ich finde, dass sie sexy klingen.
Ja.
So. Und das ist im Video dann natürlich auch nochmal verstärkt. Und ich erinnere mich an eine Situation in den USA, in einem Club. Und ich war mit einem Kumpel da, über den ich U2 entdeckt habe, der auch Fan von den alten Sachen war. Und wir waren auf der Tanzfläche und B-52s liefen und so weiter. Und dann kam Mysterious Ways und er ist was
angewidert.
Und ich bin, und das war mein Achtung Baby Erweckungserlebnis. Und ja, ich dachte, oh, ist das ein geiles Lied. Und ja, es war laut und die Frauen waren schön um einen rum.
Ja.
Und man hat getanzt und das Licht. Und dann dachte ich, ja, cool.
Und das ist der Punkt. Man darf jetzt auch als U2-Fan Spaß haben. Ja? Und Even Better Than a Real Thing. Mit offenen Augen, enjoy the surface. Komm.
Das finde ich ein gutes
jetzt
Lied.
Jetzt lass es los.
Wegen der Gitarre.
Und ich weiß sogar, Even Better Than the Real Thing, ich weiß sogar, ist vielleicht fake, aber weißt du was?
Ja.
Egal.
Was ich sagen muss, cool, du bist natürlich viel tiefer in die Texte eingestiegen, die habe ich überhaupt, ich lege mich in Sounds und Atmosphäre und Texte, die habe ich bis heute nicht gelesen. Und ich finde manche Zeilen dann auch super, wenn ich mir Gedanken drüber mache, aber die gehen mir bei U2 irgendwie nicht so rein, wie jetzt zum Beispiel das Sloganartige bei Smiths oder so. Aber das ist so eine Art, das zieht sich bei U2 bis heute, wenn so dieses Tempo, no, klick, weiter, interessiert mich nicht. Aber es sind da unglaubliche Sounds auch vom Schlagzeug drin. Das wird bei der nächsten LP, bei manchen Lieder noch extremer. Aber ich finde den Groove zwischen Bass und Schlagzeug gut als Fundament.
Es wird sehr,
und von der Sound
Dancefloor-mäßig, ne?
Ja, aber immer noch hört man Larrys zwar
vom Sound,
einfaches, ne? Kommt ja wie ich aus der Marschmusik. Manchmal hört man es mit dem Glockenspiel und so. Aber einfaches Schlagzeug, aber sehr unprätentiös, songdienlich und so. Und wenn bei Even Better Than The Real Thing die Gitarre, das ist einfach cool, und schiebt halt nach vorne. Und das sind halt die Lieder, die ich da, abgesehen von den Abgründen bei den letzten zwei Lieder, die ich hier super finde. Und The Fly war halt was völlig Neues, aber das Nervige von der Gitarre war halt einfach geil.
Geht's hier los mit der Kopfstimme? Hat er das früher schon gemacht? So deutlich.
Bei Bad höchstens so und so, aber dass er das ganze Sätze so singt, das geht schon hier, glaube ich, los.
Und ja, das hat schon auch mit so Sexualität, glaube ich, zu tun, was jetzt im YouTube-Universum noch nie war und was jetzt kommt. Sogar Andeutungen von Homosexualität bei Until the End of the World, wo diese Judas-Jesus-Geschichte auch so in den Bereich gerückt wird, ja, dass man den engsten Freund vielleicht sogar mehr verrät mit dem Kuss. Ja, also da werden alle Grenzen, die man vielleicht, ne, wieder Regeln, die man brechen will.
Ich muss mich in die Erotik auch erst einarbeiten, nicht nur bei YouTube.
Und das ist so das eine, das ganz, ganz, ganz Intime, das Intimste überhaupt. Und auf der anderen Seite diese gesellschaftliche Geschichte. Die kommen nach Berlin und denken, die Freiheit. Ja, ihr habt ja, glaube ich, mal über dieses 90er-Buch gesprochen.
Ja.
Und genau das, also die Fratze der Freiheit, es ist Reizüberflutung, es ist desillusioniert, die Leute sind schlecht drauf, nach ganz kurzer Zeit einer Euphorie, der Irakkrieg kommt und man merkt, eigentlich kann ich nur feiern oder
Ne? Das ist interessant. Schwierig. Eigentlich ja die Zeit, in der Musik jetzt super authentisch wird und ernst und melancholisch und introvertiert. Und die machen jetzt hier eigentlich das komplette Gegenteil, nehmen aber jetzt wieder diese Ironie, die dann ja auch kommt in den 90ern, ja fast vorweg, ist aber für 91 relativ untypisch.
Ja. Nirvana und wobei Text und Musik klafft ja schon ein bisschen auseinander.
Ja. Aber ja, aber die Show, die ganze Inszenierung und dieses super...
Klagen oder tanzen, ne? Also da hast du, und ich finde, da hast du auf der Platte eben auch beides.
Ja, interessant finde ich, dass fast zeitgleich Depeche Mode mit Songs of Faith and Devotion ziemlich ähnlich unterwegs sind. Und die Bilder von Depeche Mode, die sind halt auf der Reeperbahn gemacht von Anton Corbijn, wie auch immer man ihn ausspricht. Und Flood ist ja jetzt bei beide im Boot und auch visuell, also gibt es jetzt, ich glaube, näher war sie sich nie
richtig als da. Also wieso, die Elektronikband macht jetzt auf Gitarre und die Gitarrenband auf Elektronik.
Das war dort echt.
Und Anton Corbijn ist ganz, ganz wichtig, wenn es jetzt auch um die Video-Ästhetik, also MTV hatte ich schon angesprochen, also allein One hat 3 Videos ja, und alle 3 sind unglaublich. Also das klassische, Bono sitzt in der Bar und da ist der desillusionierte Verstoßene oder keine Ahnung, Beziehung ist scheiße. Und dann aber dieses unglaubliche Berlin-Video, so in diesem Sepia-Ton gehalten, wo sein Vater einfach noch rumsteht, Bob Hewson, steht einfach in diesem Berlin rum und guckt in die Kamera mit seinem Schnurrbart. Und dann auf einmal U2 in Frauenkleidern rennen sie rum, fahren ein bisschen Trabi rum und denkt so, unfassbar. Und dann das dritte Video, wo diese Büffel oder die Bisons den Abgrund runterstürzen, was unglaublich starkes Bild, finde ich, für den Song.
Ich bin eh großer Fan von Anton Corbijn. Allein jedes einzelne Bild auf dem Cover. Also man kennt ihn eigentlich nur als Schwarz-Weiß-Fotograf. Auch für Bon Jovi. Ja. Das ist ja schon irgendwie... Also Depeche Mode hat man ja aber dann... Hä?
Und, alles, oder?
Aber man sieht den Stil vom Fotografen in jedem Bild. Und ich mag die Ästhetik total. Und man hört trotz aller neuer Einflüsse, dass es U2 ist. Ja. Und das macht es, finde ich, stimmig.
Warst du auf der Tour dann?
Da beginnt meine Live-Geschichte, ja. Mhm. Und es war, also, manche in meinem Umfeld waren, glaube ich, schon genervt. Also, oh Gott, der Typ mit der Sonnenbrille wieder auf MTV. Ne? Überall, diese Tour wurde ja überall abgefilmt und ich dachte, ich muss dahin, ist völlig klar. Ich war in Stuttgart und leider hatte ich einen Bänderriss, das heißt, ich war nicht beweglich und das war natürlich jetzt mit so tausenden von Menschen diese innere Handbremse. Aber es war natürlich trotzdem unfassbar. Und es war 1993, also das war schon kurz vor The Roper eigentlich, die Platte, die sie während der Tour ja gemacht haben. Und dann kommen da bei Bullet the Blue Sky auf diesen Leinwänden kommen dann diese brennenden Kreuze und die werden zu brennenden Hakenkreuzen. Mhm. So, du hörst das Publikum dann, und dann sagt er Never Let It Happen Again und, und sagt dann später auch, dass er One den Familien in Solingen widmet, da waren diese Anschläge gerade. Und das ist so, denke ich, wenn man das erzählt, denke ich, das kann schon nicht bringen, das ist doch, wie du vorhin erzählt hast, man ruft die Namen, ne?
Ja, ja.
Also es ist so dieses, wobei, das, ist das richtig? In dem Moment denken alle so, das haut dich ziemlich um und du denkst, ja, ist aber gut. Und dann kommt er ja als leibhaftiger Mephisto-Teufel und ruft beim Kanzler Kohl an und kriegt die Sekretärin. Das war der Gag auf der Tour, immer so irgendwo anrufen. Und dann, ja, tut mir leid, sie können nicht und so. Und dann sagt er, thank you and tell Mr. Kohl, thank you for letting me back into his country. Und das fand ich genial. Ne? Also sage ich so, jetzt, ich bin wieder da. Es geht hier wieder los. Und gleichzeitig war das natürlich dieser indirekte Appell, Leute, passt auf.
Ne? Ich habe jetzt zwei Dinge.
Das war eigentlich Theater.
Ja. Das eine ist Blödsinn und das andere meine ich ernst. Also du hättest ja mit Krücken eigentlich in Stuttgart erzwingen können, dass Bono noch ironischer mit seiner Vergangenheit umgeht. Du streckst die Krücken in die Luft und dann kommt Bono.
Und normal, heilt mich.
Ja, normal holt er ja nur. Und das finde ich ja auch wieder hart. Das war ja auch bei...
das Problem war, ich hatte gar keine Krücken. Ich hatte nur so eine
Beinkrücke. Schade, hättest du dich besser vorbereitet. Hab jedenfalls, Bono holt ja normal immer sowas auch bei Live Aid. Und das war schon was, wo man gedacht hat, also ganz ohne Erotik. Er holt ja eigentlich immer eine Frau im Bikini auf die Bühne, also mit ihm verheiratet sein. Und er macht es immer. Und ist dann völlig entrückt eigentlich, also fast noch mehr wie die, wo er auf die Bühne holt. Das war bei Live Aid schon so, wow, da hat sich ja gesagt, oh, die hat ja und so, und so. Du hättest einfach drücken und dann Bono hol dich auf die Bühne und heil dich. Aber was jetzt zu Let It Never Happen Again und so, ich als Trump-Abhängiger seit 2 Jahren habe heute was gesehen von The Maidas Touch Network, die sind immer, schauen ihm aufs Maul und so, und haben verglichen Hitler-Reden mit neuen Trump-Reden. Und er redet jetzt von Ungeziefer. Ja, also es gibt, glaube ich,
Faschismus-Sprache, ganz klar.
4 Parallelen zu Hitler-Reden. Also es wurde dann 1:1. Und das merkt man natürlich in Amerika als verblendeter Wahlleugner nicht. Und es ist gut, dass es Leute gibt, die das ausbuddeln. Und damals hat man wahrscheinlich gedacht, naja, komm, never let it happen again. Aber was keiner gedacht hätte nach der Wiedervereinigung, vor allem im Osten, ging es halt ratzfatz, dass das plötzlich wieder, ich sag mal, attraktiv war.
Ja, und das war eine gesellschaftliche Herausforderung. Vorgruppen in Stuttgart, Stereo MCs und dann die Toten Hosen. Was, also damals, naja, okay, aber dann haben sie natürlich auch ihren Sascha-Song, also ihren Anti-Rechts-Song gespielt und dann noch Schrei nach Liebe hinterher geschoben. Von und dann war allen klar, um was es geht.
Ja. Das war ja auch eine Art Frieden.
Und das ist, finde ich, auch was U2 auszeichnet. Egal in welchem Land sie sind, da kommt auch, die bereiten sich, was ist da los, was ist da wichtig. Ob man jetzt das braucht, dass Bono ein paar Brocken Deutsch von sich gibt, aber so, um was geht's da? Ne? Und ich Vorbands berichten auch immer, die kommen dann in die Garderobe und unterhalten sich. Also sind und das, die erfahren das schon auch authentisch, nicht als, ja, wir sind ja die Guten und kümmern uns auch um euch.
Super. Ja, das glaube ich auch sofort.
Also zu TV, diese Tour, ist, ja, die Offenbarung für mich einfach, also da glaube ich, ist so richtig, jetzt bin ich, da bin ich Fan. Dieses Ekstase und Askese, also so beides, diese beiden Pole in sich zu vereinen, da eine Bauchtänzerin zu haben, die dann später Edges Frau wird, was eine super Geschichte ist,
Edge-Fan.
Morley Steinberg, die dann auch Bono das Tanzen und diese ganzen theatralen Moves beibringt, dann später als Teufel und vorher als The Fly. Und dann macht er Geschlechtsverkehr mit der Kamera. Ne? Also so, boah, jetzt ist es drüber. Aber Stadion halt. Und dann die große Schrift, Watch More TV und Everything You Know Is Wrong. Das hat alles so dermaßen gepasst. Bis zu Believe. Groß steht da Believe und das ist dann Lie in der Mitte. Kommt raus. Also es waren einfach... Also
eigentlich genial.
Das war wirklich geniales Theater.
Und, mir war es zu groß früher. Deshalb war ich
mir war es, und das muss ich zugeben, deswegen war es nicht das beste YouTube-Konzert. Die Musik ging ein bisschen unter. Nicht nur wegen dem Overload, so, was da visuell kam, sondern es war tatsächlich auch Sound nicht so berühmt. Und aber ja, das Gesamterlebnis war da einfach.
Aber ich muss jetzt auch gerade sagen, wenn du so das schilderst, man kann sich so Lieder wie Bullet the Blue Sky oder With or Without You gar nicht so richtig vorstellen in diesem Setting. Man will eigentlich Achtung Baby hören.
Ja, und dann haben wir aber gemerkt, dass letztlich das ja doch, ist auch wieder klar, um was es U2 geht. Ne? Und dann kommt er halt als Teufel und singt dann als trauriger Mephisto am Ende. Wie so in Las Vegas, wo sie jetzt gelandet sind. Aber so abgehalfter Star singt er dann Love is Blindness. Und das hat dann wieder eine ganz andere Qualität. Und singt auch With or Without You, aber fast mit einer ganz gebrochenen Stimme. Wo er sagt, hey, das ist doch das ist ein authentisches Liebeslied. Und da hat er sich quasi, macht sich fast selber lächerlich.
Okay.
Und das sich selbst lächerlich machen und die ganze Zeit sagen, Leute, wir sind doch nur 4 Jerks in a Police Escort. Was ist das eigentlich los? Und die Journalisten sind verzweifelt. Hey, aber... du machst jetzt über alles lustig und so. Und sag ich, ja klar, wenn ich es nicht mache, dann bringt er mich um. Dann, ich bin 33, dann komme ich ans Kreuz, aber ich will noch ein bisschen leben. Also, wie er das dann alles so, das fand ich alles dermaßen genial.
Schade, dass ich da raus war, weil ich wäre jetzt schon gern bei dem Konzert gewesen. Wobei, ich fand es dann musikalisch ein bisschen schwierig, wenn man dann mitkriegt, unter der Bühne steht einer und klampft Gitarre. Ich will den dann auf der Bühne sehen.
Ja.
Und nee, ich finde, mich stört es einfach. Ich möchte sehen, wer spielt. Das nervt mich einfach.
Und das war ja der Moment, wo sie einfach das auch auflegen. Ne? So Journalisten dann gecastet für so eine Live-Übertragung und haben die auch verarscht, in den Raum gesperrt. Also wie man es halt, wie so Politiker das mit Journalisten auch machen. Sie kriegen nur das zu sehen, was sie dürfen. Und dann werden die dann tatsächlich an dem Moment an einem Gitarristen, der unten, einem Soundtechniker, der unten dann noch so einen zusätzlichen Chord spielt. Und dann sagen sie, schnell weiter, schnell weiter. Mhm. Also ja, Wahnsinn. Geben das alles preis und sagen, ja, was wollt ihr denn? Ist doch eine geile Show. Mhm. Und sagen dann in Interviews, ja, wir haben gedacht, das wird uns vielleicht überwältigen und wir hatten Angst davor. Aber es hat uns überwältigt und es macht Spaß. Mhm. Und du glaubst nicht, wie weit du kommst, wenn du nur oberflächlich bist. Du hast doch mal die Supermodels, du malst die Supermodels da. Du bist auf dem Vogue-Cover mit Chrissy Turlington. Also einfach nur Spaß haben, oberflächlich sein.
Das ist ja auch eine gute.
Alle Türen gehen auf. Und das hat, die haben ja wirklich Spaß gehabt. Mhm. Und gleichzeitig haben sie es damit schon so ein bisschen subversiv und terminiert. Mhm. Und das als Gesamtding. Also wenn man über diese Zeit so... das Buch von Bill Flanagan, U2 at the End of the World, der hat diese SuTV-Tour begleitet. Mhm. Und da sind so coole und witzige Stories drin, wie er mal Henry Rollins aus Versehen erwähnt, der ja über Bono schimpft und abgeht. Und dann tritt diese peinliche Stille ein. Und Bono fragt, ist das der Vegetarier? Wer sagt dann jetzt? Und dann beschreibt er, wie sie da im Flugzeug sitzen nach so einer abartigen Show und da die Naomi Campbell mit dem Flugzeug sitzt und dann hören sie Luca Blum. Tja, ne? Das ist so diese zwei Welten, die da so aufeinander prallen. Mhm. Und man so denkt, ja, die sind schon noch. Also eine Freundin von mir, die auch so Hardcore-U2-Fan und wir eigentlich so auf viele Live-Konzerte gemeinsam gesehen, die hat bei der Tour gesagt, also das war, ich habe das Gefühl, die sind wirklich so arrogant, wie sie auf der Bühne jetzt machen. Also die hat das nicht mehr auseinanderdividiert bekommen. Ne? War natürlich auch an der Grenze, möglicherweise.
Jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Wir sind schon bei 1 Stunde 40 und es gibt noch eine Menge. Ich bin eigentlich gerade so an dem Punkt, wo ich denke, wir müssen eigentlich fast einen zweiten Teil machen, bevor wir jetzt da durchhetzen, weil es gibt sicher noch einiges zu besprechen, auch wenn vielleicht ab den 2000ern nichts ganz so Bahnbrechendes
mehr. Ich sag mal, nach Pop geht's schnell.
Jetzt machen wir mal noch, wir können ja die 2 Stunden irgendwie voll machen. Dann
gucken ja, vielleicht mal, ist vielleicht nach Suropa vielleicht auch ein guter Punkt, weil ja, das gehört ja noch sehr an diese Tour.
Ich würde Pop noch mitnehmen.
Ja, dann gucken wir mal. Ja. Aber dann ist die Frage, ob es sich noch lohnt,
für mich gehört es,
zweiten Teil.
Für mich gehört es, ja okay, aber...
Also, macht mal Suropa. Das Kraftwerk-Album, würde ich
nennen. Ja, also man denkt dann auch so, ja, jetzt gehen sie vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Nee, es ist jetzt noch eins drauf. Und sie haben ja später gesagt, we could have gone further, wäre jetzt noch, was sie dann auch mit diesem Passengers-Album machen. Hm. Aber das ist, ja, das ist schon sehr, sehr verspielt, aber auch irgendwie entspannt. Also man denkt so, mit dem Album... jetzt geht es nicht darum, wir müssen einen Mega-Erfolg erzielen, sondern wir sind gerade auf der Schiene unterwegs und wir spielen richtig mit Samples rum, wir spielen mit Grooves rum, mit technischem Schnickschnack und du, Edge, setz dich jetzt mal hin und singst jetzt mal die nächste Single, die eigentlich nur so ein Sprech-Rap-Gesang ist.
Ich finde es eins der schlechtesten Lieder auf der Platte. natürlich,
normal
sage ich immer, schlechtestes Lied auf der Platte ist die Single, weil es halt das kommerziellste, aber das ist ja in dem Fall überhaupt nicht so. Sondern es ist eher anstrengend und ein bisschen monoton und
sehr monoton.
Ich finde Suropa extrem erfrischend. Der Anfang ist super mit wie das losgeht. Das ist ja fast wie schon ein bisschen scharf, wie dann diese Gitarre. Super. Finde ich ganz toll. Und dann hört man trotzdem dieses Larry Mullen Schlagzeug in all dieser Waberei und dem Elektronikkram. Und ich finde es extrem stimmig, super. Dann ist natürlich auch noch Stay, ein wunderbares Lied drauf, was eigentlich gar nicht passt zum Rest. Und das eine, was vom Titel her an die Smiths erinnert, wie heißt es? Some Days Are Better Than Others.
Some Days, genau.
Und dann gibt es noch das eine Lied mit einem unglaublichen Effekt auf das Snare. Ich glaube, das heißt...
Daddy's gonna pay for your crashed car.
Ich habe das damals nicht verstanden, weil ich war so ein bisschen auf dem Side Rattle and Hum, war YouTube für mich irgendwie uninteressant. Ich habe dann irgendwann doch entdeckt, Achtung Baby, ist eigentlich schon cool. Und das ist jetzt nicht mehr das Bluesige, sondern was völlig anderes. Aber da muss man auch erstmal mit klarkommen als Boy-Fan. Und ich habe erst spät kapiert, dass Suropa eigentlich echt super ist. Mhm.
Also für mich gibt es so zwei Ansatzpunkte. Entweder man nimmt es so wirklich für mich als entspannte Platte, sagt, cool, was sie da rumspielen und super Sounds drauf, super Songs, aber manches auch so ein bisschen echt schräg wie jetzt Numb. Und dann kann man es von der anderen Seite her sehen, so in diesem Gesamtkonzept der Tour und so mit ganz viel künstlerischen Anleihen, also dass sie da eine Sowjethymne bei Daddy's Gonna Pay for Your Crash Car einsetzen, dass da Wim Wenders jetzt eine Rolle spielt mit dem Himmel über Berlin, bei dem Stay-Video beispielsweise. Dann kriegen sie für das Album den Grammy für Alternative Rock und Bono kommt auf die Bühne gestolpert und lacht sich kaputt und sagt, das jetzt auch noch, ist das euer Ernst? Ja, wir tun ja alles, um eigentlich jetzt gerade so wieder ein bisschen schräg daherzukommen und jetzt kriegen wir dafür den Preis.
Das ist so ein Leck mich am Arsch Album.
Dann Johnny Cash, als er noch nicht cool war. Was wollen die jetzt mit Johnny Cash? Aber U2 hat sich als erstes getraut und nimmt da diesen Wanderer auf. Das ist auch schon so alttestamentarisch. The Bible and the Gun. Laufe ich durch die Gegend und habe irgendwas Übles angestellt und suche nach Erlösung.
Also es war prophetisch, weil damals Johnny Cash, da war ich wieder in meinem Blues und jetzt auch noch Johnny Cash. Und irgendwie jetzt ich habe es nicht gecheckt. Und wollte auch irgendwie nichts damit zu tun haben. Aber dann, irgendwann, habe ich gemerkt, Suropa ist eigentlich ein cooles Album, weil, und das unterscheidet sich jetzt mit dem, was später dann kam, es war irgendwie so ein Scheißegal-Album.
Ja, also ich würde es als entspannt bezeichnen. Ich glaube, egal wann es nicht, aber sagen, komm, lass uns das einfach jetzt raushauen. Auch da wieder Larian und Adam, die Rhythmusgruppe, die sagt, jetzt könnt doch kein Album machen jetzt. Und Bono und Edge sind so, komm. Kriegen wir irgendwie hin.
Und sogar Henry Rollins lobt das Lied Lemon.
Ja, das ist natürlich, wow, gab's da auf die Fresse. Sag mal, das ist das ja unerträglich. Bono in der Kopf. Jetzt will er Prince sein. Ja, das Lied ist eigentlich Bowie-esque, viel mehr Bowie-esque als Prince-esque. Aber beides irgendwie drin mit der sehr schönen Zeile Midnight is where the day begins, was für mich auch so eine U2-Incense ist. Also in der düstersten Stunde beginnt das Neue. Mhm. Ne? Und das Ganze dann, und das ist wieder ein Lied über seine Mutter, weil sie da in einer Fernsehwerbung in einem zitronengelben Kleid mitspielt. Ne? Und man denkt aber eigentlich, es ist eine überkandidelte Prince-Erotik-Session. Dabei geht es um seine Mutter. Also auch wieder so wahnsinnig vielschichtig. Und es beginnt wie die Vertonung von Blade Runner, das Album. So wie die Zoo-TV-Bühne auch aussah. Ich denke so, boah, jetzt sind wir irgendwie in einer dystopischen, technisierten. Und irgendeiner irrt da rum und sagt, I have no compass, I have no religion. I don't know what's what. Also völlige Orientierungslosigkeit. Mhm. So fängt es an.
Der Anfang
endet mit dem Wanderer von Johnny Cash, wo wir fast schon wieder in Amerika sind. Mhm. Bible and the Gun und ich brauche Erlösung. Und am Schluss kommt der Wecker. Back, 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 back. Damit endet es, bis einer den aushaut.
Also der Anfang von der Platte ist super.
Ja, super.
Wir haben auch Charles Bukowski auf der Platte mit Dirty Day, also eine Geschichte von dem vertont. Also ganz, ganz...
Ich habe auf der neuen 40 Songs of Surrender sind zwei Versionen drauf, von Stay und von Dirty Day. Und das sind mit die zwei tollsten Lieder auf dieser Compilation. Vieles funktioniert nicht, finde ich, oder ist redundant.
Genau so.
Aber die zwei, das zeigt nur mal, dass in dieser abgespeckten Version, was da für tolle Lieder dahinter stecken auch. Was man so manchmal vielleicht gar nicht wahrnimmt, hinter all dem Soundgefrickel und dem Dekonstruieren, was halt auf dem Album ist. Und bei Johnny Cash, habe ich ja schon mal gesagt, als wir drüber geredet haben, sehr visionär, ein Jahr vor Rick Rubin, dass man den nochmal rehabilitiert, wie übrigens ja mit Roy Orbison auch, dieses Album, das er für ihn produziert hat, 89 glaube ich, wo sie so die alten Helden auch wieder feiern, die in Vergessenheit geraten sind und für ihr Publikum wieder aktuell machen.
Und auch wieder so U2-typisch, damals total uncool, Johnny Cash. Ne? Ja, ja. Und da nehmen sie ihn aber mit rein.
Ja, genau.
Und was Namen nochmal angeht, das funktioniert vielleicht auch nur als Video, aber das ist ja unfassbar lustig. Also Edge sitzt auf dem Stuhl und man sieht an dem Geflacker an seinem Gesicht, okay, da guckt gerade Fernsehen. Und dann kommen die Hände von beiden Seiten. Irgendwann zwei Frauengesichter, die ihn ablecken, anschnüren. Irgendwann kriegt er Füße in sein Gesicht. Dann haucht ihm Bono seinen Qualm, weil er da die ganze Zeit im Rauchen ist, ins Gesicht und er ist einfach numb, er guckt einfach halt weiter. Das ist total cool.
Da musste man sich als U2-Fan des Frühwerks echt erstmal also sich offen machen für das.
Ja.
Und bei Teile von Redland Hum stehe ich heute noch dazu, dass es für mich unmöglich war.
Hm.
Und deshalb sage ich im Rückblick, ich war spät dran, das zu würdigen.
Ja. Also für mich hat es da richtig heftig angefangen, dass mich das so als Dauerbegleitung, so musikalischer Background, also mehr in meiner Biografie. Und das Ganze endet mit in Asien und dann in Sydney, wo sie auch das Live-Konzert veröffentlicht wurde als Mitschnitt. Mhm. Und bei dem ersten Konzert zum ersten Mal ist Adam nicht dabei, weil er abgestürzt ist.
Ah, das ist da die
hat
Zeit,
das, da hat das ihm, zu weit getrieben. Ja.
Okay.
Mit den Supermodels und mit allem, was dazugehört. Und dem Koks und was auch immer. Und er hat tatsächlich, weil ich es dann später dann auch von allen Vieren wohl autorisiert, dann hat er sich da quasi, wie soll man sagen, dem Glauben der anderen drei angeschlossen. Also die haben ihn dann quasi, weil die Reaktion der drei auf diesen Absturz von ihm, er hat gesagt, er ist raus. Also das war's. Und das, was sie dann mit ihm zusammen gemacht haben, na, wir gehören zusammen, du gehörst zu uns und so weiter, das hat ihn dann auf diese Schiene gesetzt. Er war da vorher mit der Skeptiker, der Zweifler, dann naja, macht ihr euer Ding. Und ab da war er mit dabei.
Auch wieder Coldplay, ja? Die auch den Schlagzeuger zurückgeholt haben.
Mhm.
Gesagt haben, du, wir machen es nur mit dir.
Mhm. Aber weil sie ihn ja zu schlecht fanden.
Ja, es wurde ihnen eingeredet und dann hat er ja, musste halt Unterricht nehmen und dann haben sie ihn wieder
naja, genommen. Und der spielt ja live jetzt manchmal sogar Tasten und so, also der ist, glaube ich, sehr musikalisch. Was ich noch hinzufügen möchte, was Adam betrifft, er ist ja nackt, bei seinem Vornamen, das ist obercool, nackt irgendwo auf dem Achtung Baby Cover zu finden. Der nackte Adam, wo ist er denn? Ich glaube, drin. Ah, hier.
Genau, rot eingefärbt, dass man das nur schwer erkennen kann.
Ja, dann gibt es noch eine Menge. Und wir müssen den zweiten Teil machen. Das hat keinen Wert jetzt hier in 10 Minuten. Über Pop allein gibt es so viel wahrscheinlich noch zu sagen. Und dann haben wir ja immer noch 5, 6, 7 Alben. Ich weiß gar nicht, wie viele sind. Auf jeden Fall noch mehr als 20 Jahre. Und daher machen wir einfach einen zweiten Teil. Der wird dann vielleicht ein bisschen kürzer, egal. Wir bedanken uns schon mal, Berti.
Ja, ich danke
für
euch sehr.
Alles, und deine Ehre. Expertise und deine ganzen
Antworten. Ja, so viel Textkenntnis. Also
ja, und vor allem die Texte, die mir auch bisher kein oder zu wenig vertraut waren. Danke dafür. Und dann machen wir demnächst noch einen zweiten Teil und hören uns dann wieder. Alles Gute, bis bald.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.